Landstreich. Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgarts.
Folge 36. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze ja nicht beim Lunch und auch nicht nach dem Lunch, sondern eher vor dem Lunch bei mir im Office und habe den Micha neben mir sitzen. Michael Bofinger ist mein heutiger Gast. Schön, dass du da bist.
Elmar, vielen Dank für die Einladung, für diesen wunderschönen Cappuccino, den du mir angeboten hast.
Das können die Leute jetzt nicht sehen, ob er wunderschön ist, aber wir lassen das einfach mal so stehen.
Kurz vor Barista, würde ich sagen.
Kurz vor Barista. Ich kann keine Figuren. Und wenn, ist es Zufall. Ja, Micha, du weißt ja, Lunchtime geht die Folge immer so los, dass der Gast herleiten darf, woher wir uns kennen.
Wir zwei, das müssen tatsächlich deine Zeit bei Liegen gewesen sein. Also ich arbeite ja im schönen Haus des Sports direkt im Fußballstadion. Im Nebengebäude Bauabschnitt E, dritter Stock. Und dein Arbeitsplatz war Bauabschnitt E, vierter Stock, mit dem schönsten Büro im ganzen Haus. Und da war zu deiner Zeit echt eine coole Gang da. Da war der Hütte da, da war Heibi da war der Steffen da und du warst da. Und da bist du mir aufgefallen, wie du durch die Gänge gehuscht bist und irgendwie so ein Wirbelwind warst.
Haus des Sports, Bauabschnitt E, damit kann jetzt wahrscheinlich keiner was anfangen, der das Haus des Sports nicht kennt. Das Haus des Sports ist, wie beschreibt man das jetzt? So gebaut, dass in der Mitte auf jeden Fall ein aulaartiger Raum ist und drumherum sozusagen Blöcke sind, die aber miteinander verbunden sind auf wilde Art und Weise. Also wer es nicht weiß und sich dafür interessiert und zufällig mal beim VfB, TVB, also im Neckarpark in Stuttgart ist, kann bestimmt mal reinschlappen und schauen, was der Micha gerade beschrieben hat.
Das ist relativ einfach zu sagen. Das ist beim Fußballstadion, wo der VfB spielt, da wo die Gästefans sind hin. Da gibt es das Kunstturnforum, das Nationalmannschaftszentrum der Turnerinnen und Turner. Und da daneben wurde vor etwa 20 Jahren ein Gebäude gebaut, wo die ganzen Sportfachverbände drin sind. Der Turnverband, der Handballverband, Volleyballverband und unter anderem mein Arbeitgeber, die Sportregion Stuttgart, und dein ehemaliger Arbeitgeber Liegen.
Genau, das ist eine der wenigen Phasen meines Lebens, in der ich angestellt war.
Stimmt.
Das ist tatsächlich selten vorgekommen in meiner Ausbildung, in meinem dualen Studium und dann da noch einmal. Und seitdem bin ich frei, in Anführungszeichen, beziehungsweise muss mich halt selber zahlen. Ja, schön, da haben wir uns kennengelernt und jetzt muss ich gerade überlegen, das schönste Büro, das würde ich tatsächlich mitgehen, da saß davor witzigerweise TaylorMade drin, die da ausgezogen sind. Da bin ich mit Timo irgendwann drüber gestolpert, dass ich tatsächlich fast an der gleichen Stelle in dem Office saß, in dem er dann auch mal saß, wenn er da war. Damals war er, glaube ich, Markenbotschafter für TaylorMade.
Du meinst Timo Hildebrand.
Timo Hildebrand.
Unsere Fußballlegende.
Ja, genau, VfB-Legende.
Ich weiß noch, es war so witzig, weil er hat ja dann auch den Aufzug genommen und meine Kollegin kam dann ganz aufgeregt rein. Ich glaube, da war der Timo Hildebrand gerade mit mir im Aufzug. Also Timo hat immer noch hier ein Standing in dieser Stadt, ist ja auch ständig präsent, ist ja, identifiziert sich total mit Stuttgart und dem Kessel. Wahnsinn.
Und er liebt es, wenn man ihn Legende nennt. Kann ich an der Stelle berichten. Aber man trifft ja tatsächlich, auch kleiner Schwenk, um am Gebäude hängen zu bleiben, man trifft ja tatsächlich auch den ein oder anderen Spieler, inzwischen auch Spielerinnen, weil in dem Gebäudeteil auch die Sportmedizin Stuttgart sitzt, die Leistungsdiagnostik für den VfB macht. Unter anderem, also auch für andere Sportler, auch für Führungskräfte beispielsweise von Mercedes und Porsche. Von dem her, wenn man da die Treppen läuft oder Aufzug fährt, kann man schon ab und zu mal jemand Bekannterem über den Weg laufen. Und natürlich dir.
Es ist spannend. Ich möchte mal sagen, es kommt ab und zu vor, ich würde mal sagen einmal pro Jahr, dass ich vermutlich der Erste in Stuttgart bin, der irgendeinen neuen VfB-Spieler sieht, den in der Regel nicht kennt, weil dann wirklich so eine Armada an Beratern oder VfB-Mitarbeitern im Aufzug sind und die dann ganz grimmig gucken, wer ich bin. Die ist nämlich direkt unter uns, die Sportmedizin im zweiten Stock und wir sind im dritten Stock. Und dann denke ich wieder, Medizincheck.
Ich glaube, weiß gar nicht, ob sie es für den TVB auch machen, wobei die Sponsorenseite, ich glaube, inzwischen hier mit dem Sportium in Fellbach, wobei das ja auch sich aus ähnlicher Ärzteschaft, sage ich mal, speist.
Also die TVB-Handballer sieht man oft in unserem Bistro drin, weil die haben ja Training in der Scharena und dann kommen zum Beispiel die Häfner-Brüder manchmal rübergeschlappt und machen dann die Trainingsanalyse.
Während dem Essen.
Während einem Salätchen.
Und das Bistro kann man inzwischen, glaube ich, auch empfehlen. Da gab es auch schon verschiedene Konzepte drauf. Ich weiß noch, als im Haus sozusagen, war das dann mal beliebt oder nicht beliebt, je nachdem, wer gerade gastroseitig drauf saß. Aber das eine alte Erinnerung, die ich immer habe, auch mit Sven Halb zusammen, ist natürlich, der hatte immer circa um 23:30 spätestens Hunger. Und dann ist man im Falle rüber zum PSV, wird den VfB-Fans auch was sagen wahrscheinlich. Polizeisportverein, da sitzt ein griechischer Betreiber auf dem Restaurant. Dann gab es da immer den Mittagstisch. Ganz oft Schnieposa, also Schnitzel, Pommes, Salat.
Ihr seid rübergegangen, weil ihr bei uns nicht in die Kantine wollt.
Eine Zeit lang schon, ja, genau. Also je nachdem, es gab ja eine Zeit, da hat es öfters mal gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, wie stabil inzwischen die Belegung ist, aber
ja, mittlerweile haben wir den Caterer vom VfB Aramak auch. Und okay. die machen wirklich ein Angebot, das so ziemlich jeden da zufriedenstellt. Also die sind wirklich sehr engagiert und also wir sind zufrieden. Es wird dort wieder essen gegangen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben ab und zu Reis ausgenommen, aber das wir haben auch schon mal mit Hütte, weil du es vorhin angesprochen hast, Christian Hüttmann, um es mal richtig zu sagen und nicht nur mit Spitznamen zu werfen, haben wir auch mal. Wobei, den kriegt man nicht so richtig zu greifen, muss ich tatsächlich zugeben. Den Hütte. Traditionsmäßig haben wir da mal wieder gegessen, aber Hütte seitdem
ist stark beschäftigt, seit er bei LSV BW in führender Position tätig ist. Da muss er die landesweite Sportpolitik koordinieren.
Genau, also ihr seht, hört in dem Fall hier starker Sporteinschlag.
Das ist ja was ganz Neues bei dir, Elmar.
Es hängt ja auch immer ein bisschen an meinen Gästen. Also wir haben ja auch schon Fotografen zum Beispiel gehabt, die auch im Kontext Sport unterwegs sind, muss man an der Stelle ehrlicherweise zugeben. Also Sport lässt sich nicht verleugnen, aber bei dir ja auch nicht so richtig. Aber so eine Leitfrage, die ich habe, ist immer, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Sportregion machst du jetzt auch schon eine Weile. Aber wie warst du dein Weg dahin?
Immer, wo ist der Einsteigen, wo ich geboren worden
bin. Wenn du willst.
Klar, ich bin in Feigen geboren. Das ist immer ganz witzig, weil der Stuttgarter verbindet ja Feigen mit Stuttgart-Feigen. Ja. Es gibt aber ein zweites Feigen noch, kennt man vielleicht von der Bahn, Feigen an der Enz. Das ist 25 bis 30 Kilometer Richtung Westen. Äußerster Zipfel des Landkreises Ludwigsburg. Da habe ich eine sehr idyllische Kindheit verbracht. Und dann habe ich danach das Vaterland verteidigt ein Jahr. Da gab es noch die schöne Wehrpflicht. Da bin ich von Y-Reisen, dem Reiseanbieter der Bundeswehr, nach Neuhausen ob Eck verschickt worden. Und das kennt man durch das Southside Festival. Ich
kann sagen.
Also da, wo du wahrscheinlich schon bei Beats warst du mal?
Nein.
Aber du bist schon mal vorbeigeradelt, oder?
Das bestimmt, aber tatsächlich auf dem Festival war ich noch nie.
Nee, ich habe Deutschland im Jahr 93 gegen Rotland verteidigt, weil was anderes durfte man nicht sagen. Mhm. In welchen Bölle in Neuhausen am Eck und jetzt finden da schöne Festivals statt. Das ist witzig, meine alte Kaserne gibt es nicht mehr in dem Sinne, aber die haben es jetzt umgebaut zu einem Industriepark. Also ich hatte letzten Sommer dann mal, hat es mich dann wieder hin verschlagen, habe ich mir das angeguckt, dachte, okay, die alten Gebäude stehen dann noch.
Gibt es noch Erinnerungen? Ja genau, aber jetzt von idyllischer Kindheit, ja, über
idyllische die Bundeswehr.
Musikfestivals, die
da war inzwischen ich
wachsen. Ja. Ich auch, also tatsächlich bin ich, ich gehe gern bewusster auf Konzerte und höre dann den Künstler, den ich hören will, was ja viele sagen beim Festival, kriegst eben viele, auch viele, wenn es ein gutes Line-up ist, viele gute auf einmal, aber tatsächlich bin ich eher so der ausgewählte Musiker.
Was war dein letztes Konzert?
Uff. mein letztes Konzert, das ist eine sehr gute Frage und wahrscheinlich ist eher was Wildes, was spontan entstanden ist. Ich würde sagen, das letzte Konzert, auf dem ich vorbeigeguckt habe, und das hängt aber damit zusammen, dass ich arbeitend nebenan war und mal reinspicken durfte. Man hat inzwischen zur Betreibergesellschaft von der Porsche Arena und der Schleierhalle, der in Stuttgart einen ganz guten Draht, da hat parallel Scooter gespielt.
Ach was, Hyper.
Und wir haben Handball gehabt und dementsprechend haben wir dann kurz sozusagen ein Bändchen ans Arm gekriegt, und durften mal rübergucken. Dann haben wir mal reingespickt. Ich fand, ins Publikum schauen und natürlich auf die Bühne schauen, das war beides ein Erlebnis.
Aber bei dir könnte ich mir das vorstellen, du gehst da jetzt nicht unbedingt wegen der Musik hin, sondern du guckst dann eher, wie die Abläufe sind, oder?
Ja, das ist inzwischen eine Berufskrankheit, das die Maike nerv ich damit auch immer schon.
Genau, sie so, ah, guck mal aufs Spielfeld, nee, aber da hängt das nicht. Und
genau, also WM-Eröffnungsspiel jetzt, Fußball-WM, war ein Fascherboard war falsch gemappt. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist.
Fußball also, M24?
Nee, WM jetzt, also Fernsehen angeschaltet, ach jetzt so. Zur aktuellen WM dachte, und hab so, hab gesehen. Zwei sind richtig gemappt, eins ist falsch gemappt, ist so. Es nervt mich inzwischen selber, aber ich kann es einfach nicht abschalten. Nee, genau. Aber das war mein letzter Konzerteinblick, wo ich selber bewusst hin, da müsste ich jetzt wirklich lügen.
Das zählt schon.
Es waren aber nur 10 Minuten, aber es war trotzdem einfach die Menschen, die so Scooter hören, und das war wirklich ein bunter Mix zu sehen und wie sie abgehen und was sie auch angezogen haben, und andererseits natürlich da den, wenn ich mal so fit bin im Alter, dann alles top.
Gut.
Dein letztes Konzert, also Jazz war, Open sind ja gerade, von dem her, da war ich schon auch ein paar Mal Jamie Cullum und so. Also es gab bestimmt noch ein paar Sachen, wo ich bewusster war.
Ich werde am Samstag bei Jamie Cullum sein.
Das ist eigentlich Pflicht, aber also Pflicht,
mal schauen, ob es regnet.
Ich habe Männerwochenende, die Maike ist weg und ich habe die Zwillinge und kommentiere tatsächlich auch den Eliminator Weltcup in
von zu Hause aus
in Aalnee. Ich muss dorthin in die Kom-Kabine
mit Ladung Fumic. Mit den Zwillingen unterm Arm.
Nee, die Oma muss einspringen.
Genau. Und dem, der eine Oma um die Ecke hat.
Das ist ganz praktisch, ja.
Das ist, ich glaube, es ist.
Und die freut's ja auch immer. Also von dem her ist eine Win-Win. Doch. Oh nee, die Freude. Meine Mama hat ja immer mit Kindern gearbeitet. Die war ja sozusagen erst in der Familienpflege. Und dann war sie Hauswirtschafterin, wo es aber immer mehr Fokus Kindererziehung und so weiter in gehobenen Haushalten. Von dem her, sie hat tatsächlich ihr Leben lang Kinder erzogen. Ja. Das Schöne daran war, dass sie, bis sie jetzt in Rente gegangen ist, immer Geschichten der Kinder, bei denen sie gerade war, erzählt hat und nicht von uns die peinlichen Geschichten. Das ändert sich jetzt wieder.
Das ist schön. Nee, ich war vor 3 Wochen war ich in Berlin übers Wochenende. Donnerstag bis Sonntag ganz allein war ich bei Beirut. Das ist eine Folkband, die kennen wir jetzt nicht unbedingt. Und ich habe da auch gedacht, Konzerterlebnis im Tempodrom. Ich war um 8 ging das Konzert los, ich war um 6:30 da war Einlass erst. Du kannst es nicht vorstellen, in Stuttgart rennen die ja immer alle rein. Der Berliner kam so gefühlt 5 Minuten vor Konzertbeginn. Also ich hatte freie Auswahl. Ich war etwas verwundert, weil ich in den Stehplatzbereich gerannt bin, quasi wie so ein Teenie. Und da habe ich keinen Einlass gewährt gekriegt, weil ich altersgerecht mir einen Sitzplatz
gezogen hatte.
Da dachte ich, oh hoch, okay. Aber ich hatte dann wirklich freie Auswahl bei den Sitzplätzen und hatte da echt Tränen in den Augen. Also,
und man darf ja auch aufstehen auf Sitzplätzen in
der Regel. Ich saß die ganze Zeit, ich saß wirklich mit Tränen in den Augen, weil es einfach so eine Musik ist, die mich wirklich abholt, und hatte ein ganz schönes Konzerterlebnis. Also die Reise nach Berlin hat sich gelohnt. Die Rückfahrt mit der Bundesbahn hat sich nicht gelohnt, aber gut. Aber das ist ein anderes Thema.
Da kann man Stunden drüber sprechen.
Das wäre jetzt zu albern.
Das siehst du mal. Naja, Snarky Puppy zum Beispiel ist auch Jazz.
Oh, ja.
Im Vizemann. Also es gibt schon ein paar Konzerte, auf denen ich war in den letzten Jahren, aber tatsächlich, das ist alles schon wieder locker 4-5 Jahre her.
Ja, du musst ja so viel arbeiten.
Arbeiten, und es gibt ja auch Zwillinge. Es gab ja noch ein paar Ereignisse zwischendurch, die auch ihre Zeit einfordern. Genau, aber jetzt nochmal zurück zu dir und meiner Frage.
Ja. Also wir haben die Bundeswehr beendet und dann ging es zum Studium in schöne Tübingen. Da kann man wirklich wunderbare Zeit verbringen. Was hast du studiert, Michael? Ich habe dort Betriebswirtschaftslehre studiert.
Wow, bist du genauso langweilig wie ich?
Ja, aber sag mal so, es war natürlich ein, ich beruhige meine Eltern, Studium, das aber im Nachhinein absolut das Richtige war. Also ich war nicht schlecht in Mathematik und das ist schon die halbe Miete. Und ich finde auch, ich meine, du bist ja jetzt Unternehmer. Uns kann helfen, wenn man eine Bilanz lesen kann oder zumindest aufstellen.
Definitiv, aber ich muss mich tatsächlich übers Studium annähern. Kam nicht raus aus der Schule und war gut in Mathematik. Da würde ich sagen, hat mir für die Praxis meine Ausbildung einiges geholfen. Ich bin ja ausgebildeter Kaufmann Und dann sozusagen Studium hinterher hat mir im ersten Semester war ich schon so, boah, echt jetzt so viele Zahlen, Statistik, Mathe, ich will doch einfach nur Sportmanager werden. Aber inzwischen sage ich, im ersten Semester wird mir gesagt, was ich heute mache und dass ich in dem Bereich auch selber unterrichte inzwischen.
Das wollte ich gerade sagen, du warst so gut, dass du danach auch gefragt worden bist sofort, ob du dann Dozent werden möchtest.
Genau, also ich musste mich da über das Studium annähern, von dem her hat das Studium auch was gebracht. Inzwischen mache ich BWL ganz gern. Hätte ich dich auf jeden Fall für verrückt erklärt im ersten Semester.
Nee, und dann wollte ich ja immer in den Journalismus rein. Also ich habe dann
jedes... Das war schon immer Fixpunkt.
Das BWL-Studium war echt das Trampolin, also wie sagt man, das Fangnetz. Ja. Wenn es nicht klappt... Finde
wenn man das Fangnetz ein Trampolin ist, ist auch geil, finde
ich. Ja, das
auch
oben. Kann, ich habe,
kannst du immer wieder abspringen?
Hing gerade ein bisschen der Vergleich. Ja, es war ja das Sicherheitsnetz beim Zirkus und ich habe jedes Semester für mich Praktika gemacht.
Okay. Und dann immer in den journalistischen Bereich?
Ja, Print, Hörfunk, Fernsehen, Internet steckte damals noch in den
Kinderschuhen,
wie man so schön sagt. Also ich habe ja beim Springer Verlag ein Praktikum in Hamburg gemacht bei der Sportbild und ich weiß noch, dass wir damals quasi die Datenbank aufgebaut haben und sagen wir mal so, das Kicker-Sonderheft hat da eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, um die Daten zu analysieren. Also, das ist schon, wenn man es im Nachhinein überlegt, es war schon eine spannende Zeit.
Schon geil. Und dann sozusagen Studium aus, Praktika fertig und dann direkt
Körper
in die journalistische Welt, oder?
Ja, schön wäre es gewesen. Also damals war, ja, wie soll man das sagen? Heute werden Journalisten oder Journalistinnen mit Kusshand teilweise genommen. Damals war halt ein Überangebot. Also es war überall so. Leute hatten fertig studiert, waren frei, hatten freie Mitarbeit jahrelang gemacht und haben das Volontariat gesucht, also quasi die Ausbildung musste, sagen wir mal so, schlecht bezahlt die Arbeit eines Redakteurs oder einer Redakteurin gemacht haben. Und ich habe in ganz Baden-Württemberg mich beworben und überall war das Gleiche. Ja, Herr Bofinger, Sie können ja gerne als freier Mitarbeiter anfangen. In 3 bis 5 Jahren haben wir dann vielleicht eine Stelle für Sie übrig.
Okay.
Also es klingt jetzt im Nachhinein krass, ich habe damals bei BTV ein Praktikum gemacht, auch quasi nicht bezahlt. Mein Vater war wirklich...
Konntest du nicht glauben?
Konntest du wirklich nicht glauben. Hat gesagt, es kann doch nicht sein, du hast hier Abschluss mit Prädikat und machst hier für 200 € ein Praktikum. Aber es war gut, weil da habe ich einen Daniel Reuchle damals kennengelernt, den du ja auch sehr gut kennst. Der Rasenreporter von Regio TV später, Theo Jägersberg, der jetzt beim SWR ist, Ali Adam vom Schwäbischen Turnerbund. Also man hatte da schon eine Clique an Leuten kennengelernt und ja, da bräuchte ich nichts sagen. Bei so einem kleinen Fernsehsender bist du noch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also du machst alles auch als Praktikant. Du schneidest, du führst Interviews. Nur filmen durfte man nie. Filmen musste immer jemand, der
es gelernt hat.
Das fand ich ganz witzig. Wir hatten einen Termin beim Fechten in Tauberbischofsheim. Da war ja noch die große Fechtzeit. Und dann war ich total verkatert und es hieß dann morgens zu mir so, du führst heute Interviews. Sei ich, kenne mich mit Fechten nicht aus. Ja, aber filmen ist noch schwerer. Und dann kam der SWR mit so einer kleinen Armada, das kennst du ja auch, mit 23 Mann. Und wir von BTV waren mit 2 Mann dann da.
Wild. Wenn du heute überlegst, gell? Das Smartphone macht's dir halt
ja, das ist Wahnsinn. Nee, es war schön. Und ich habe dann tatsächlich eine Stelle bei meiner Heimatzeitung in Feigenenz gekriegt. Das war dann auch im Lebenslauf eigentlich nicht vorgesehen, dass ich wieder zurückgehe.
Aber weil du gerade Württemberg gesagt hast, war für dich schon immer klar, du willst im Ländle bleiben?
Nee, das war nicht. Also ich hatte, es ist jetzt auch im Nachhinein komisch zu hören, ich hatte 2 Angebote. Ich hatte das in Feigenenz und ich hätte eine Agentur in Hamburg, die auch Formel 1 gemacht hat. Also denkt jetzt jeder, hä? Also ich habe schon überlegt, ich habe ja auch also bundesweit, ich habe beim Deutschen Handballbund Praktika gemacht. Ich habe die Nationalmannschaft nicht mit betreut, aber ich war da mit dabei. Witzigerweise ein gewisser Bob Hanning war damals für das B-Team zuständig und ich durfte dann quasi das B-Team mit betreuen und habe da Bob Hanning, dass er noch ganz unbekannt war, sehr unterwürfig damals noch war, kann man sich halt auch nicht mehr vorstellen.
Ich stelle die Frage, hat er sich da schon so wild angezogen?
Damals war er echt unscheinbar, war auch im Schatten von Heiner Brandt damals, dem A-Nationaltrainer, aber man hat damals schon gemerkt, dass der Typ total, also akkurat ist, der war fleißig, also der war immer der Erste in der Halle und der Letzte, der ging. Und der wollte nach oben. Das hat man damals schon gemerkt, dass er jetzt so weit nach oben kommt, hat man damals also sicher nicht antizipieren können. Also ich bin schon, also sagen wir so, beim Studium war mein Fokus nicht unbedingt auf den Vorlesungen. Hm. Also mir war das immer schon wichtig, dass ich was mache in Richtung Journalismus. Und ich hatte aber damals ein Bauchgefühl, dass das in Hamburg nichts wird. Und ich glaube, die gab es dann auch nicht mehr lang, die Agentur da oben. Und ja, dann habe ich mir das kurz überlegt und da dachte ich, naja, du bist in den Journalismus rein. Das Volontariat ist das Nadelöhr, wo du rein musst. Das machst du jetzt mal 1,5 Jahre in deiner Heimatstadt und dann sehen wir weiter. Und dann war es fertig und dann kam die Medienkrise. Dann gab es plötzlich gar keine Jobs mehr. Also wirklich keine mehr. Von 24 Volontären waren 22 arbeitslos.
Abgefahren.
Alle studierte Menschen, alle, ja, nicht schlecht. Und ich war einer der zwei, die dann noch einen Job hatten, und zwar bei seiner Heimatzeitung. Und das war ja auch nicht schlecht. Also ich konnte ja, ich glaube, das ist das, was du auch so schätzt an deiner Arbeit. Du hast ja auch viel, du musst viel arbeiten, das weiß ich. Du arbeitest auch, bist fleißig, jeder lobt dich.
Wenn du das sagst.
Doch, Elva, das ist, ja, du hältst mit dem Licht und dem Scheffel oder wie heißt es, aber ich krieg's ja schon von allen Ecken und Enden mit, dass deine Arbeit geschätzt wird. Und ja, auf jeden Fall, dann war ich bei meiner Heimatzeitung noch ein paar Jahre.
Und jetzt müssen wir noch die letzte Lücke schließen. Wie genau, kommen wir dann zur Sportregion und was ist die Sportregion?
Irgendwann nach 6 oder 7 Jahren war dann der Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt will ich den nächsten Schritt gehen. Habe mich dann ein halbes Jahr lang auf die Suche gemacht. Also ich hatte meinen Job noch, aber innerlich war ich so kurz vor Kündigung und ja, da war kein Feuer mehr groß da. Also das möchte ich keinem gönnen, dass er quasi nicht mehr für seinen Job brennt. Das macht dann keinen Sinn mehr. Also wenn man sich nicht mehr groß motivieren kann. Und das war schon, ein atemberaubender Ritt. Das Spannende war, ich war ja offen für alles. Also ich habe gemerkt, ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei diversen Zeitungen, dass der Markt einfach damals schon tot war. Das ist ja fast 20 Jahre her. Also
das ist auch spannend zu hören, finde ich gerade sozusagen, also dass du sagst, Medienkrise hin und her, wenn man jetzt in der heutigen Zeit lebt, dann ist ja heute alles ganz schlimm und damals war alles ganz rosig, ja nicht so richtig.
Also da kann man auch heute oft drüber reden. Ich hatte ein Angebot von der Stuttgarter Zeitung und ich hätte ein Drittel weniger verdient als bei meiner Lokalzeitung.
Abgefahren.
Also kein 13. Monatsgehalt, kein 14. Monatsgehalt, du wärst quasi ein besser freier Mitarbeiter gewesen. Ich habe da auch gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein. Ich habe hier 6, 7 Jahre nicht nur Erfahrung, Leitungserfahrung, ich habe jeden Tag meine Seiten gebaut. Dann hieß es, ja, du bist in diesem Pressehaus Kosmos dann mal angekommen, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Aufstiegsmöglichkeit. Naja, wir wissen selber, dass danach Abfindungsrunden nach und nach kamen. Also das konnte damals keiner wissen. Und dann habe ich mich von diesem Traum verabschiedet, Journalismus erstmal. Das ist schon krass. Du bist so Anfang 30 und merkst, dass das, wofür du eigentlich alles gegeben hast, dein Traum platzt gerade. Richtig.
Das schon will, ja.
So, und dann habe ich mich tatsächlich umgeschaut. Und da war jetzt wiederum das Witzige, dass mein BWL-Studium, das ich abgeschlossen hatte, mir eine Hilfe war. Also ich habe plötzlich Vorstellungsgespräche bei der Bank gehabt. Ich war beim Automobilzuliefererbetrieb. Alles so Mischung zwischen BWL und Journalismus, PR. Das war schon spannend. Ich dachte dann auch mal, für mich ist ein Auto ein Fortbewegungsmittel. Ich bin jetzt nicht so irgendwie...
Nicht die große Autoemotion.
Nicht die große Autoemotion. Vor allem, wenn du beim Zuliefererbetrieb bist und denkst, aha, ich werde jetzt also für Lüftungskupplungen Texte schreiben. Aber auch da war ich offen genug und habe dann gesagt, okay, das kann ja spannend sein. Vielleicht mache ich das Mitarbeitermagazin, mache die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Monats oder so. Es waren schon atemberaubende Vorstellungsgespräche. Also da war mein Leben so richtig in Bewegung. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber eigentlich ist es aufgelöst. Eigentlich hat sich mein altes Leben vor knapp 20 Jahren aufgelöst. Und du hast aber noch keinen Plan B gehabt, wo es hingeht. Ich war für vieles offen, aber im Prinzip habe ich da ein Stück weit im Meer bin ich da getrieben. Und dann kam die Sportregion. Dann kam die Stelle des Geschäftsführers, die ausgeschrieben worden ist. Keiner kannte sie. Ja, ich habe mich da im Kollegenkreis umgehört und jeder sagte, naja, das war irgendwas mit der Olympiabewerbung. Also das sind tatsächlich die Wurzeln. Stuttgart wollte ja mal Olympische Spiele haben. Und daraus ist die Sportregion entstanden. Und dann habe ich mich diesem Bewerbungsprozess unterzogen. Es war mehrstufig. Es war wirklich auch da spannend schon. Und am Ende waren 5 Leute übrig, die sich diesem hochkarätig besetzten Vorstand präsentieren mussten. Und ich dachte auch, wieso sollen die mich nehmen? Also da waren Generalsekretär vom Deutschen Hockeybund und was weiß ich, was für hohe Tiere dabei. Und ich habe dann irgendwann, nachdem ich gewählt worden bin, den Rainer Prechtgen, den kennst du ja auch, den ehemaligen Präsidenten vom Deutschen Turnerbund, gefragt, warum sie sich für mich entschieden haben. Und da sagte der ganz offen, ja, Bofinger, also vom Papier waren sie sicherlich nicht das Stärkste, aber sie haben uns im 1:1-Gespräch überzeugen können. Fand ich ganz nett.
Ja. Der Prechtgen, oh, der hat bei uns Vorlesungen. Also den hatte ich als Dozent.
Herr Brechtgen, immer 3 Punkte habe ich gelernt. Also so ein rhetorisches Mittel. Immer 3 Punkte sagen, das kann sich das Gehirn merken. Ja. 3 Dinge sind wichtig.
Das, dann hörst mal die Keynote von unserem ehemaligen Basketball-Bundestrainer.
Ja, war ich dabei mit dir zusammen.
Der hat,
bei Nicer Spaces.
Der sagt ja auch immer 3. Seine ganze Ding ist ja auch auf 3 aufgebaut. Ja,
das war super. Der hat auch sehr gute Selbstironie, wie er gesagt hat. Look at my
3 geschiedene Ehemann.
Nee, das meinte ich nicht mit den geschiedenen Ehemann, sondern ich meine, schau auf meine Co-Trainer, da war das eine Bild, wo die quasi so gar keinen Bock auf seine Rede hatten. Guck mal, sie sind voll im Team drin oder so.
Ja, genau, Zahl 3 tatsächlich, da ist wieder, aber der Prechtgen hätte ich ja nicht mehr dran gedacht. Es stimmt zwar, ich habe ihn einfach im Kopf, wie er, also wirklich, der hat ungelogen Stapelpapier. Ihr seht es nicht, wie ich es zeige, aber ja, tatsächlich so, wenn man einen Ordner nimmt und den daneben Papier hochstapelt, so das habe ich, lest euch das mal durch und zwar so, echt jetzt?
Nee, Rainer Prechtgen ist eine ganz tolle
Persönlichkeit.
Also ich muss auch sagen, ich habe ich muss ja immer im Vorstand, muss ich als Geschäftsführer immer Mehrheiten für meine Projekte finden. Und ich hatte am Anfang, war ich so naiv zu denken, dass ich einfach nur
Projekte vorschlagen,
es wird schon klappen und im Kopf habe ich die ja schon umgesetzt und habe auch schon die Dienstleister mir rausgesucht und ich habe anfangs den Fehler gemacht, nicht die wichtigen Leute einzuweihen und Rainer Prechtgen war einfach jemand, dessen Wort vollkommen zurecht Gewicht hatte und ich hätte ein paar Mal vielleicht mein Projekt mit ihm davor absprechen sollen, weil der hat dann auch Fehler aufgezeigt, die mir in meinem jugendlichen Eifer natürlich erstmal vollkommen egal waren.
Ja, genau. Ich glaube, für junge Studis ist er manchmal, kommt er natürlich sehr Senior rüber. Weißer Bart. Ich glaube tatsächlich noch eine Taschenuhr an der Weste. Also, aber wirklich eigentlich Stilikone in Anführungszeichen, würde man sagen. Sticht auf jeden Fall raus und natürlich auch von der Vita in der Politik, in Präsidien unterwegs gewesen. Saß er im Bundestag oder nur im Landtag? Ich weiß es gar nicht.
Nee, war Staatssekretär im Landtag.
Ja, also,
es ist wirklich.
Aber
wollte auch mal OB in Stuttgart werden, das hat nicht ganz geklappt.
Genau, aber er war schon an vielen Stellen oder in vielen Karrierespuren schon weit gekommen. Uns hat er halt mit dem Papier ein bisschen abgeschreckt. Heute im Zeitalter der Digitalisierung wird er, glaube ich, durchfallen.
Aber das ist auch lustig. Wir haben immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten bei uns im Büro und das ist so witzig, wir, vor allem wenn die interessiert sind, gehen wir gerne das Wissen weiter und es bringt uns ja auch was, so einen frischen Blick drauf und ich weiß noch, wie eine Praktikantin, die war wirklich klasse, da gesagt hat, ich habe jetzt mal eine Frage, warum muss man das alles ausdrucken? Seit dem Moment ist der Schritt zum bürolosen Papier dann doch einen Schritt weiter gegangen worden. Das hatte ich gut.
Ich hoffe, papierloses Büro.
Was habe ich gesagt?
Du hast verdreht. Ist auch cool. Büroloses Papier. Ah, nee.
Sag mal.
Aber das
deutscher Versprecher.
Ja, schön. Und dann als Sportregion noch vielleicht einen Satz. Ja. Was macht heute die Sportregion?
Die Sportregion macht, wie der Name schon sagt, kümmert sich um den Sport in der Region Stuttgart. Das heißt Stuttgart selbst und die umliegenden Landkreise. Wir vernetzen es. Das heißt, wir bieten den dort handelnden Personen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Also gerade im Bundesliga-Bereich, das hast du ja auch schon mitgekriegt. Da bist du auch Stammgast bei unseren Veranstaltungen beim sogenannten Bundesliga-Brunch. Also wir bieten den Erst- und Zweitligisten aus der Region die Möglichkeit, sich zu treffen, weil die kennen sich gar nicht untereinander. Selbst in der eigenen Sportart, Frauenhandball und Männerhandball, die haben keine Berührungspunkte. Das heißt, dieses Jahr zum Beispiel ist das Grand Final im Australian League Football, so eine Mischung zwischen American Football und Rugby, hier in Stuttgart-Feuerbach. Und da treffen wir uns vormittags im Bowling Center. Gibt es was zu essen? Gibt es einen Vortrag von der Sport-VG Feuerbach, dem Benny Hart, die ja in der Nachhaltigkeit einen Preis nach dem anderen gewonnen haben. Dann schauen wir die Räumlichkeiten des Vereins an und dann gibt es quasi zum Abschluss das nationale Finale im Australian Football. Das haben bestimmt viele Menschen, möchte ich mal behaupten, noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Mich hat sich eingeladen. Es ist das zweite September-Wochenende. Sonntag ist das Brezel-Race, wo du am Start bist. Samstag ist der Bundesliga-Brunch. Also wenn du dich aufbauen musst, Elmar.
Muss ich? Man muss ja dazu sagen, dass ich im Brezel-Race tatsächlich relativ wenig zu tun habe. Für alle, die nicht wissen, über was wir reden. Ja. Hier in Stuttgart gibt es einen, nicht mehr in Stuttgart, in der Region Stuttgart, ich muss präzise sein, gibt es ein Frauenrennen, das auf Pro 1.2, glaube ich, ausgetragen wird. Also nicht ganz, ganz oben World Tour Niveau, aber schon top.
Also zweithöchste Klasse. Ich bin richtig ungern, aber erstmal sagt die Sportart Radsport.
Radsport, stimmt. Präzis, aber unpräzis. Schaffe ich immer wieder.
Also es ist höchste oder beste Frauen-Profi-Radrennen in Deutschland.
Genau, und in der weltweiten Vergleich nicht das alleroberste Regalfach, aber trotzdem top und wird auch gut besetzt sein.
Also nicht die Champions League, sondern die Euro League wahrscheinlich.
Genau, wenn man so will, wenn man Vergleiche ziehen kann. Und da dran angegliedert ist ein Jedermann-Event, jeder Mann, jeder Frau. Der Begriff Jedermann ist halt geprägt, so ist es halt. Genau, das ist die letzten Jahre in Stuttgart angekommen. Jetzt ist es tatsächlich ein bisschen außerhalb, in Tamm, ein bisschen geändertes Konzept. Aber da bin ich verantwortlich sozusagen, dass es TV-Bilder gibt, die die Welt raus können. Den Sport zeigen, aber natürlich auch die Region. Und dementsprechend kann ich immer nicht nur zum Event da sein, sondern muss wahrscheinlich am Vortag mit der Jury sprechen und gucken, Aufbau. Dass der Aufbau läuft.
Aber das ist ja das Schöne, Elmar. Dass und sich da immer wieder unsere Wege kreuzen, also gerade was das Thema Radsport angeht, bist du ganz dick drin. Und das ist eine weitere Aufgabe von uns, dass wir Werbung für die Events, für die großen Events in der Region machen, die großen Sportevents. Und ich weiß noch, als die Deutschland-Tour da war, hatten wir mit dir gesprochen, haben eine, glaube ich, 18-teilige Videoserie gemacht, um darauf hinzuweisen, Elmar, deine Tour damals. Stimmt. Und es war eine sehr spannende Zusammenarbeit.
Genau, ich hatte vorher nicht damit gerechnet, dass wir so viele Folgen drehen werden. Aber das Elmar, deine Tour, und das war tatsächlich da hat die ASO Germany, die ja inzwischen auch Kunde von uns hier bei der Projektscheune ist, bei die Projektscheune, Eigenname, die haben die Rechte damals übernommen. Sich, glaube ich, für die nächsten 10 Jahre gesichert, wenn ich es ganz genau zusammenkriege, und haben gesagt, sie lassen die Deutschlandtour, die davor einen riesen Stellenwert hatte, und dann, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre,
10 Jahre
tot war, in Anführungszeichen, haben gesagt, sie lassen die wieder aufleben, erstmal mit 4 Etappen, inzwischen ist ein Prolog und 4 Etappen, und da war klar, dass das erste Finale in Stuttgart stattfindet, und dann war die Frage, wie man die Region anzündet. Und darüber hinaus, weil ich ja in der Region aufgewachsen, groß geworden und auch viel im Radsport gearbeitet habe. Mein Ausbildungsbetrieb damals war Radladen. Ich habe mein duales Studium bei Shimano Deutschland, wenn man so will, aber Paul Lange und Co. gemacht. Und hier sitzt Merida Centurion, die Entwicklung von Focus Bikes, auch die Entwicklung von Merida, ja, eigentlich ein taiwanesischer Hersteller ist, Makura, Pinion, Bosch E-Bike. Wow. Also da kann man ganz tief graben. Es gibt einfach extrem viel Radindustrie tatsächlich auch in Stuttgart. Und das war mir tatsächlich lang nicht bewusst, weil ich hier einfach immer gelebt habe, dass Stuttgart in der Radsportszene international als sehr attraktiv für Radrennen angesehen wird. Also hier gab es ja auch WMs und hin und her. Durch die Kessellage kann man einfach extrem spannende Rennkurse bauen. So habe ich es natürlich nicht angeguckt, sondern ich bin dann mit dem Rad durchgerabelt. Musste halt durch die Stadt, wenn ihr ein Schönbuch wollt. Ich komme ja ursprünglich aus dem Remstal. Das heißt, ich hatte die Brille gar nicht auf, aber so in der Szene, ist Stuttgart hoch angesehen, weil man hier attraktive Radrennen bauen kann, hatte ich so gar nicht auf der Platte.
Ja, und ich fand es spannend, du hast ja dann, irgendwann hatten wir mal die Themenpalette, was du so vorschlägst, und dann stand plötzlich drauf, Probefahrt mit Alex Krieger.
Stimmt.
Und dann dachte ich mir, den kenne ich doch. Also Alexander Krieger kommt, wie ich, aus Feig an der Enz, ist ein paar Jahre jünger. Und der hat seine ersten Schritte damals gemacht für Komet Ludwigsburg, glaube ich. Und die Mama hat dann bei mir die Beiträge über ihren Sohn abgeliefert. Und er kam dann teilweise auch mit seinem Rennrad in die Redaktion reingedüst. Und wir haben damals ja auch so gefrotzelt, ja, unser großer Radstar, der kommt bestimmt groß raus. Und was war? Jahre später hat er nicht nur einmal an der Tour de France teilgenommen.
Und also genau, und der Alex Krieger, witzigerweise, mit dem habe ich noch einen ganz anderen Verbindungsanker. Der Alex Krieger ist immer gegen Sebastian Latz, sagt jetzt gar keinem was, aber das war sozusagen so ein kleiner Steppke bei mir im Radclub, im Radverein Schondorf. Ich war 2-3 Jahre älter, also ich bin immer Jugend oder Junioren gefahren, eher noch Schüler, und er und der Alex waren sozusagen die zwei Württemberger, die sich immer so ein bisschen gekappelt haben um Platz 1 und 2. Also er und der Krieger waren sozusagen schnelle Jungs im Landesverband, zum Teil eben auch im Bundeskader, Sichtungsrennen gefahren. Und der Latz, so hieß er bei uns, war immer so ein bisschen ein Fauli, der brutales Talent, ist auch mal Rennen ohne Lenkerband gefahren und so, weil er nicht geschafft hat, sein Rad fertig aufzubauen. Also witziger Typ, und hat er auch immer sozusagen kurz die Drohung, dass er aus dem Kader fliegt, und dann hat er halt mal wieder abgeliefert. Der Alex war da, glaube ich, immer so ein bisschen fokussierter. Damals noch ein kleiner Junge, also Latz hatte immer Größenvorteile. Das war mein Berührungspunkt mit dem Alex. Und dann ist der Alex, da muss man jetzt schon tief in der Szene stecken, schon lang in diesem Continental, also drittklassig Profi gefahren, und da aber tatsächlich immer brutale Ergebnisse, hat aber nie gewonnen. Das heißt, er hatte 15, 20 Top 10 Ergebnisse, und jetzt muss ich kurz aufpassen, dass es erklärt wird. Radsportteams müssen sozusagen, um sich zu halten, Punkte sammeln, UCI-Punkte. Und er hat sozusagen immer brutal viele UCI-Punkte gesammelt, hat aber nie gewonnen, ist aber auch mal 2 Tage bei der Tour de Luxemburg im Gelben gefahren, ohne zu gewinnen. Heißt, war nie so ein Siegfacher, und dann hat's der und der geschafft mit dem Sprung nach oben. Yannick Steimle kam dann auf einmal von 0 auf 100 an ihm vorbeigeprescht, bei Quickstep unterschrieben, und er war eigentlich jahrelang auf dem Top-Niveau unterwegs, aber immer so ein bisschen unterm Radar, und hat dann den Sprung tatsächlich zur Alpecin, wie hießen sie damals noch? Ich weiß gar nicht, vielleicht auch nur Alpecin, also Mathieu van der Poel, wer mit Namen konfrontiert werden will, geschafft. Und war dann ein Top-Anfahrer. Tour ist gar nicht das Riesenthema, sondern Giro. Da ist er die Sprints angefahren für den Philipsen, der schon Tour de France-Etappen jetzt auch wieder aktiv in Frankreich ist gerade. Und der Krieger war sozusagen der Top-Anfahrer. Und das ist schon ein Job, den muss man wollen können. Er hat auch ein paar schwere Stürze gehabt, weil man da eben ein bisschen den Kopf ausschalten muss und halt reinhalten. Und war auch auf 1-2 Etappen selber relativ weit vorne, also ist dann wirklich in der obersten Liga, World Tour Liga, angekommen, wobei sich damals Alpecin noch immer drum gedrückt hat, diesen oberen Status zu machen, weil da muss man mehr Geld hinterlegen beim Verband. Das haben das Management, aber die sind natürlich bei allen großen Rennen per Wildcard eingeladen gewesen. Das heißt, er ist, und damals ging es noch so drum, was ist dein nächster, wo wir da gefahren sind am Kappelberg, ja, was ist dein nächster Schritt? Da war bei Leoparden ein angesehenes Nachwuchsteam, aber so richtig kam nichts. Das hat nochmal 1-2 Jahre gedauert, und dann hat er doch nochmal einen Durchschlag geschafft, hat jetzt letztes Jahr Karriere beendet und ist jetzt mitverantwortlich für das Nachwuchsteam von Tudor Pro Cycling, Schweizer World Tour Team. Also hat seine Karriere gemacht und macht jetzt sozusagen auch den nächsten Schritt.
Ja, unglaublich sympathischer Mensch.
Ja, sehr, ich finde ihn immer sehr, sehr, also bei ihm merkt man immer, dass er sich überlegt, was er sagt. Also da kriegt man nicht so eine schnelle Antwort wie von uns, dass man einfach mal anfängt mit Reden, sondern da kann es auch mal kurz sein, ich pause, und dann antwortet er dir sehr bedacht.
Stimmt.
Das ist so meine Wahrnehmung, aber war damals auch schon, wo wir da gedreht haben und noch einen Kaffee getrunken haben danach. War auch so, man hat sich immer Gedanken über den Radsport rausgemacht, auch so, wie muss ein Teamgefüge sein, so. Also deshalb wundert es mich auch nicht, dass er jetzt das macht, was er macht. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet.
Ja, auf Alex. Muss auch mal sein.
Genau, Grüße gehen raus an der Stelle, muss man ja sagen. Jetzt sind wir tatsächlich bei einem schönen, mein Ruhepol, sage ich immer, ist ja so ein bisschen das Radfahren an sich. dieses Jahr habe ich mir auch wieder ein Projekt auferlegt, weil ich es 2 Jahre nicht gemacht habe, so richtig. Die Zwillinge kamen dazwischen, hört sich ganz doof an. Also im Endeffekt haben die einfach die Aufmerksamkeit an eine andere Stelle gelenkt. Aber tatsächlich, Radfahren ist für mich immer so ein bisschen, ich sag Meditationsort. Also wenn ich 2 Stunden Radfahren kann, ordnet sich ganz viel für mich. Gibt's bei dir sowas? Gibt's irgendwie so einen Vektor oder irgendeinen Ort, eine Tätigkeit, wo du sagst, da, das ist so für mich das Ding, was alles sortiert.
Kehrwoche. Kehrwoche dauert bei uns im Haus eine halbe Stunde.
Geil.
Ich habe 5 Stockwerke, also nicht ich bin ja nur Mieter, kein Aufzug. Deswegen ist das Treppenhaus, da ich ganz oben wohne, auch was Meditatives, da hochzulaufen. Und man überlegt sich jedes Mal, wenn man Einkäufe hat, schaffe ich es mit zweimal hochlaufen oder muss ich dreimal hochlaufen?
Also, oder einmal, wenn man ganz übermütig wird.
Ja, gut. Da zahlt man dann. Da habe ich oft genug den Preis gezahlt, dass dann was runtergefallen
ist. Also eine sehr schwäbische Antwort. Jetzt müssen wir natürlich ganz kurz noch einmal klären, kleine oder große Kehrwoche?
Große Kehrwoche.
Also für alle, die Kehrwoche nicht kennen, hier bei uns im Ländle, gibt es schon auch Hausmeisterdienste, die sozusagen in Mehrparteienhäuser das Ganze übernehmen.
Ja.
Auch in solchen durfte ich wohnen und habe es ein Stück weit geliebt, weil man an nichts denken muss. Aber traditionell kümmert man sich sozusagen in der Hausgemeinschaft drum. Jeder immer um seinen Treppenabsatz, kleine Kehrwoche, also den hat man immer in Ordnung zu halten. Und dann gibt's wechselnd immer eine große Kehrwoche, wo man sozusagen unten den Gemeinschaftsbereich beispielsweise wo hier in Stuttgart, in Altbauten zumindest, die Briefkästen liegen, den eben fegt und wischt und im Zweifel eben auch Winterdienst draußen hätte am Gehweg.
Und du musst bei uns auch ums Haus rum sauber machen und ganz wichtig, auch hinter den Mülltonnen muss geputzt werden.
Ah, da gibt es Unterschiede. Also nicht bei allen Kehrwochen gleich, aber das ist sozusagen... Das wird
auch durch die Hausgemeinschaft überwacht.
Genau, und das ist tendenziell sozusagen die Kehrwoche, die es in Stuttgart sehr ausgeprägt gibt. Da kann man sich drüber aufregen, aber man muss halt im Zweifel in den Häusern durch.
Ja.
Und das ist dein Museum.
Nein, das ist jetzt natürlich mit einem Augenzwinkern. Ich liebe das kulturelle Angebot der Landeshauptstadt. Das ist wirklich phänomenal. Und gerade was wir im Theater geboten haben, also Komödie Marquardt wird ja dieses Jahr 75 beim Axel Preuß, der diese Doppelkombination hat mit dem alten Schauspielhaus, dann ja, brauchen wir gar nichts sagen zum Eckensee mit dem Schauspiel, Oberballett und wo ich verstärkt in letzter Zeit war beim Roland Mahr im Renitenztheater, da ist für mich immer so ein Kessel Buntes, da wird, weiß man davor nicht, was man bekommt, aber es ist jedes Mal ein schöner Abend, also das war da letztes jetzt Burlesque-Festival oder sowas, atemberaubend, also
das ist ein bisschen wie früher. Kino ist ja auch nicht mehr so.
Ja,
Sneak Brief. Wenn man sozusagen, was war das immer? Donnerstags oder Montags? Ich weiß
Montags,
gar nicht.
Montags, glaube ich, der Montags. Schwache Tag, genau.
Da konnte man reingehen zu einem halbwegs attraktiven Preis und dann wusste man halt nicht, was kommt, hat aber im Zweifel den nächsten Blockbuster vor allen anderen gesehen. Oder halt mal irgendeinen Nischenfilm, je nachdem auch in welches Kino man geht.
Gut.
Ich war schon lange nicht mehr im Kino, muss ich sagen. Und witzigerweise, das hatte ich mit einem Manager von Red Bull während Corona, das dann so, schade, ich würde mal gerne ins Kino gehen und so. Und dann hat er auch gemeint, das ist witzig, was einem jetzt sozusagen alles auffällt, was man nicht gemacht hat, was man davor aber hätte machen können und auch nicht gemacht hat.
Also gebe ich dir recht, ich gehe ganz gerne ins Cinema Futuro. Das ist die Reihe von Colin Heinze, der quasi einmal im Monat im Cinema, das ist das Kino am Schlossplatz oben in der Marquardtbau, schön kuratierte Reihe, einmal im Monat ein Film, den du garantiert nicht kennst, ist dann irgendwie ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 98, der dann da irgendwie die dortige Situation quasi aufgreift und es ist Wahnsinn. Und ansonsten natürlich muss einmal im Jahr die Fahrt nach Kornwestheim ins Autokino sein. Warst du da schon mal?
Ja, ja.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Das wundert mich
jetzt. Ich habe ja auch mal gedatet. Ich darf da immer offen drüber sprechen. Die Maike ist ein Glück so tolerant, dass sie mir da nicht ans Bein fährt, wenn ich über Ex-Freundin, aber mit der Ex-Freundin, mit der ich hier, die mich nach Stuttgart geholt hat, so gesehen, mit der bin ich hier in Stuttgart zusammengezogen.
Die war ein großer Fan.
Mit der war ich auf jeden Fall ein, zweimal im Autokino, in der Beziehung, aber auch in der Date-Zeit.
Also da gibt es mehrere Höhepunkte in diesem Autokino. Das eine ist, es gibt ja zwei Leinwände. Das heißt, wenn du dich geschickt positionierst hinten, dann kannst du dich, wenn es langweilig ist, umdrehen und den anderen Film sehen. Hm. Und der Ton wird ja quasi übers Autoradio übertragen. Ja. Das heißt, wenn du die richtige Frequenz hast, dann kannst du den anderen Film noch reinschauen. Und dann darf man natürlich an diesem wirklich kulinarischen Höhepunkt nicht vorbeigehen, an dieser Frittenbude, die da mittendrin steht. auf dem Gelände.
Ich glaube, wir waren klassisch bei Popcorn. ja, aber das, also tendenziell ist auch witzig. Das gibt's ja schon immer. Und ich sage auch, also ich war da definitiv vor Corona. Aber auch das ist ja, in Corona hat es ja dann nochmal einen Boost gehabt, damit man irgendwas machen kann.
Da kam die Renaissance während Corona. Ja,
da haben wir auch Comedians und Co. entdeckt, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ein Glück ist schon wieder eine Weile her. Man vergisst ja ein Glück so schnell. Ist schon,
Ja, Elmar, und dann bin ich natürlich Podcast-Kollege von dir und du warst ja bei mir in Schlaflos im Kessel in Folge 2 drin. Du warst nach dem Auftakt von Renate, warst du der erste Male-Guest.
Endlich hast, mal die Nummer 1.
Ja, und hier in den Räumlichkeiten haben wir aufgenommen, du.
Stimmt.
Hast es mir echt leicht gemacht.
Ja, immer gern. Das tendenziell ist ja beim Lunchtime-Konzept, das ist ja witzigerweise auch, das war ja fest geplant. Ich ziehe durch die Stadt. Das war ja so auch ein bisschen mein.
Das hast du am Anfang auch gemacht.
Mein kaufmännischer Ansatz, ja, die ersten 5 Folgen. War ja eigentlich immer so, dass der Gast sagt, wo er gern Mittagessen geht. Wir gehen dahin und mein Vertriebs-Elmar in mir hat dann gesagt, ach cool, wenn das vielleicht ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann ist es ja auch spannend für die Restaurants, dass wir dort sind, ein bisschen Werbung machen und so weiter. Weil Podcast ja mechanisch anders funktioniert, wie jetzt Musik einstellen bei iTunes oder so. Man finanziert sich aus Werbung. Das hat so schon mal nicht funktioniert. Es kam Corona und ab da musste ich es ja eh anders fahren. Das heißt, da ist natürlich auch dann das Ganze ein bisschen über Stuttgart rausgeschwappt, was so die Gäste anging. Und jetzt heißt es natürlich immer noch Lunchtime, aber
jetzt gibt es immer ein Cappuccino.
Genau. Wir sind nicht so festgefahren auf die Lunchtime an sich. Aber genau, also Ursprungsgedanke war ja, dass ich bei Mittagessen ganz oft mich zu Themen treffe. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, wir müssen kurz über unser gemeinsames Projekt damals zu 18, Deutsch, Elmar, deine Tour, wir gehen was ansprechen, dann macht man das irgendwie fokussiert, dann isst man was und danach sind die Gespräche immer die spannenden.
Das glaube ich dir.
So, das war ja so ein bisschen der, und ich wollte wissen, wie Podcast funktioniert damals. So, das, also ich hatte jetzt auch nicht das Ziel, das nächst gemischte Hack zu werden, sondern ich wollte einfach ausprobieren.
Die haben wir, also wenn du die ersten Folgen von gemischten Hack hörst, die sind ja auch sehr atemberaubend, muss ich sagen. Nee, aber man kann bei Podcast, wenn man da, du machst ja auch alles selber hier, man kann sehr viel lernen. Man kann wirklich sehr, sehr viel lernen, finde ich. Also vor allem, wenn man quasi alles aus eigener Hand macht. Ich bin ja da überhaupt kein Technik-Nerd gewesen. Also,
stimmt,
ja,
vorher auch schon ein Podcast-Erlebnis, wo euch mal kurz der Produzent sozusagen abgeraucht ist.
Oh, stimmt.
Oder kurzfristig ausgefallen ist. Da habe ich ja dann auch irgendwie über Fernwartung kurz ausgeholfen.
Stimmt, die Stimme des Sports. Wir haben auch von der Sportregion einen Podcast, ja. Genau. Mit der lieben Debbie. Auch da gehen Grüße raus. Und es macht tatsächlich Spaß. Ich komme ja alle 10 Tage raus, immer am 7., 17., 27. Und es macht unglaublich viel Spaß.
Da sieht man, der Micha ist viel fokussierter bei dem Thema als ich. Bei mir ist es mal, kann es sein, es werden 7 Folgen auf einmal und dann kann es auch sein, es ist 2 Jahre ruhig.
Das ist das Einzige, was ich moniere, weil ich höre deinen Podcast lieben gern. Also sind auch viele spannende Menschen. Entweder kenne ich sie selber, das ist ja wie beim Tatort beim Stuttgart, oder freut man sich, dass man sich die Straße kennt. Oder die Leute, die ich nicht kenne, sind einfach spannend. Du hast einfach gute Gäste und auch eine gute Art, Interviews zu führen.
Das ich kann schlecht mit Lob umgehen, aber danke.
Elmar, ich habe dank deinem Podcast habe ich mitgekriegt, dass ich eine Beziehung quasi gestiftet habe, dass ich Postillon d'Amour war.
Oh, stimmt. und tatsächlich ist das die Anschlussfolge so gesehen. Das ist tatsächlich die Folge davor mit der lieben Conny. Da bin ich aber auch drüber gestolpert. Also das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Und es war ja, man muss ja mal sagen, der Micha ist einfach ein unermüdlicher, also was ausspielen, Werbung machen und coole Events angeht. Und ich bin ja aufgrund meiner zeitlichen Unflexibilität manchmal, dann kriege ich irgendwann ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum 7. Mal in Folge abgesagt habe.
Oh, stimmt, richtig.
Von dem her, wenn der Profi sagt, ich bin Stammgast beim Bundesliga-Brunch, habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich bestimmt auch schon 2, 3, 4 Mal wieder abgesagt habe. Und da war dann auch ein Event, Minigolf von Stuggis Next, wo ich dann dachte, boah, jetzt habe ich mich ja schon wieder 7 Mal abgesagt, komm, mach mal. Und da war es morgens richtig frisch. Ich weiß nicht, ich bin da hochgefahren, da hat es irgendwie 9 Grad gehabt. Und ich so, boah, und es ging relativ früh los.
Frühe Vogel fängt den Wurm.
Genau, da hatten wir noch keine Zwillinge. Ich dachte so, jetzt aufstehen, ich würde so gern liegen. Aber komm, nee, ich habe sie mir jetzt versprochen. Und es war echt ein cooles Event. Ich habe daheim immer noch den Pokal, weil ich spaßeshalber mit meinem Partner Dritter wurde, also ein erfolgreiches Turnier gespielt habe. Vor allem, wenn man meine Golf-Skills kennt. und da war eben die Conny, da war der Simon. Und du und noch viele andere. Und es war einfach ein echt angenehmes, cooles Event. Mir war aber nicht bewusst, dass Conny und Simon sich davor nicht kannten und dass daraus sozusagen die Beziehung entstanden ist. Conny hat es ja selber erzählt, von dem her können wir hier ganz breit drüber sprechen. Aber in dem Fall kann man den Profi auch als Wingman buchen.
Ich weiß nicht, ob ich so viel an dem Nachmittag bei. Doch, die Gruppeneinteilung, die Auslosung habe ich vorgenommen. Aber da musste ich auch. Das ist so schön, wenn du quasi so zuhörst und ich mag dich ja, Elmar, und die Conny auch, und dann kommt plötzlich, ja, wie, da habt ihr euch kennengelernt, das fand ich echt schön.
Und man muss das ja auch mal, man muss ja manchmal nur einen Anstoß geben und das kann man auch mal unbewusst machen.
Ja, aber der Simon ist ja auch ein Toller, muss man sagen.
Definitiv. Auch ein erfolgreicher Sportler gewesen, by the way.
Ja, und auch jemand, der über den Tellerrand hinausdenkt.
Genau.
Das hat man nicht immer bei einem Sportler.
Das stimmt.
MWD.
Bei Models auch nicht. Wir haben ja noch eine angegliederte kleine Modelagentur. Da bin ich auch manchmal, da fühle ich mich immer so gemein, aber also wahrscheinlich ist es einfach so die Bandbreite von.
Die ist bei, ja, glaube ich auch.
Überall, und da bin ich auch immer so, das ist, dann ist man so mit Klischeedenken drin, aber manchmal ist einfach so, echt jetzt, das war doch voll logisch eigentlich, aber manchmal denkt man ja auch anders. Also für mich.
So, jeder kann das. Manche Leute können einfach gut aussehen.
Das, reicht ja auch in dem Fall. aber das soll gar nicht zu pauschal klingen. Gibt's bei dir irgendein Ereignis in der Jugend, das tatsächlich noch prägend ist, also das nachhalt sozusagen bis in die aktuelle Lebenssituation oder dir manchmal nochmal so ein Ratgeber ist?
Also, mein Vater war ja alleinerziehend. Meine Mutter ist ja relativ früh gestorben, als ich 7 war. Und wir waren so ein 3-Männer-Haushalt, mein Bruder, mein Vater und ich. Und entsprechend, naja, kleiner Bruder, du hast ja auch 2, gell?
2 Geschwister, eine Schwester, ein Bruder.
Ja, naja, das ist immer so eine Rivalität. Und wir waren jetzt beide sehr sportlich und wir haben im Sommer so kleine Olympische Spiele gemacht. Und also mit erfundenen Sportarten, zum Beispiel das auf dem Fußballplatz, so ein Käfigfußballplatz, weißt du, nur One-Touch-Fußball. Also du darfst nur rüberschießen, musst dann den anderen wegdrängen, dass es Fußball
also ist. Okay.
Also Handballgröße, also, ja. Also das ist super geil. Und obwohl mein Bruder 2 Jahre jünger war, hat er jedes Jahr diesen Contest gewonnen. Das hat mich aufgeregt ohne Ende. Und deutlich. By far. Deutlich. Und ich weiß nicht, also mein Bruder und ich, wir haben dann, das finde ich das Krasse, wir hatten dann nichts miteinander zu tun, außer diese Sommer Games oder so. Wir haben uns einfach ignoriert. Mhm. Wir mochten uns nicht, sondern wir haben einfach nichts miteinander zu tun. Und mein Bruder ist Jurist und ich habe es da letzt mit ihm analysiert und habe dann gesagt, ist doch schon komisch, wir hatten nichts miteinander zu tun. Dann sagte mein Bruder, der Jurist, ist aber auch kein Wunder. Es gab ja keine Notwendigkeit. Du hattest deine Freunde, ich meine. Warum habe ich das erzählt? Mein Bruder ist die engste Bezugsperson für mich. Also wirklich, bis bei allem. Wir haben so diese typische Brüder-Freundschaft auch. Man muss mir nur ein Foto schicken oder ich ihm. Und wir lachen und haben den Humor. Und ich weiß nicht, ob uns das damals so zusammen hat wachsen lassen. Weißt du, dieses quasi, bei uns war es halt anders. Da hat halt die Mutterpause gefehlt. Hm.
Bei mir andersrum.
Stimmt.
Bei mir gibt es jeden Tag Muttertag, so gesehen.
Du hast es schön gesagt.
Das, ja, aber es ist auch ungewöhnlich. Also eine alleinerziehenden Papa hat man ja oft oder selten. Also findet man nicht oft so rum.
Ja, ich finde es auch komisch, weil ich natürlich das damals nur aus meiner Sicht gesehen habe. Klar, warum stirbt mir die Mutter? Hm. Und alles ist irgendwie ein bisschen anders bei uns. Warum sind wir einfach nicht eine normale Familie? Ich glaube, wir waren auch eine normale Familie. Und ich finde das im Nachhinein, die Lebensleistung, mein Vater lebt nicht mehr, aber von ihm so grandios. Ich meine, der war beim Bosch Manager, wollte da Karriere machen. Hm. Und ich meine, ganz ehrlich, das kann ich im Nachhinein sagen, mein Bruder und ich. Es war wirklich schlimm, wie wir unserem Vater damals auf der Nase rumgetanzt haben. Also im Nachhinein denke ich mir, wow, wie der viele Dinge einfach geregelt hat und sich auch nicht auf der Nase hat rumtanzen lassen, sondern da wirklich bewusst oder unbewusst einfach eine richtig gute Erziehung getätigt hat. Hut ab. Der war auch nie bei Elternabenden. Hm. Ich so, Papa, heute sind sie alle irgendwie Elternbeirat und was weiß ich was. Hm. Ich habe mir die Zeugnisse gezeigt. Das hat mir gereicht. Bei den Elternabenden habe ich mich nur aufgeregt über deine Lehrer und noch viel mehr über die anderen Eltern.
Ja. Nee, das auf jeden Fall. Und das mit der Lebensleistung.
Bei dir wahrscheinlich auch, oder?
Also jetzt mit Zwillingen kriegt man dann ja nochmal einen anderen Spiegel vorgehalten. Aber ich habe die Momente auch schon gehabt mit einfach, das ist ja dann immer doof, wie sich in Anführungszeichen manche Lebensgeschichten entwickeln. Gerade auch bei mir aus der Klasse. Ich war Waldorfschüler. Ich bin sozusagen mit den meisten, ich ab Klasse 1 bis 13 gelaufen.
Jetzt kommt der Running Gag. Jetzt kommt die Story, die in keiner Folge fehlen darf.
Wegen? Ich bin mal gespannt.
Kommt gleich. Erzähl deine Story.
Nee, genau. Und da gab es einfach, ich durfte auf ein, zwei Geburtstage durfte ich nicht. Und da ist tatsächlich so, dass die eine einfach drogenabhängig ist. Und also alle, die auf diesem Geburtstag waren, sind jetzt nicht drogenabhängig geworden. Also von dem her hätte es schon, aber da ist dann so aus der anderen Perspektive, sage ich, okay, hat meine Mutter irgendwie einen Blick gehabt, fand ich total scheiße, dass ich da nicht hin durfte, aber ich verstehe inzwischen die Beweggründe, also sozusagen einfach den Perspektivwechsel zu haben, wo ich sage, konnte ich damals nicht nachvollziehen. Heute sage ich, okay, krass, was sie schon gesehen hat, weil das war ja auch nicht klar, dass sich so entwickelt. Aber das ist dann schon da, ja, als Kind guckt man da ja anders drauf und will da halt unbedingt hin. Das kann man jetzt anders einschätzen. Und das ich hatte das ja unter Energiemangel auf meiner Tour 23, wo ich Langrad gefahren bin, wo meine Mutter mich die letzten 10 Tage begleiten musste, weil mein Begleitfahrzeugfahrer ausgefallen ist.
Echt?
Kurzfristig. So einen Trip hätte ich nie mit meiner Mutter gemacht. Das ist schon einfach auch ganz geil, dass er dann sozusagen 2 Tage vorher gesagt hat, er hat seinen Urlaub nicht durchgekriegt. Dann sage ich, aber du wirst doch jetzt nicht jetzt erst Urlaub beantragt haben, Kollege. Und dann war so, Mama, du musst. Und dann ist sie aus Berlin von ihrem Bruder zurück nach Stuttgart mit dem Zug nach Südfrankreich. Hat dann übernommen von der Maike. War mehr beschäftigt mit dem Navigieren. Das hatte ich natürlich gar nicht auf der Platte irgendwie, dass ich das so easy cheesy mit dem Handy irgendwie mich durch die Gegend. Wow. Und dass es für sie natürlich schon eher eine Challenge ist, riesen Auto dabei. Und dann mit gucken, wo ich bin und parallel noch navigieren in Nordspanien. Aber da einfach auch, da habe ich dann auch drüber geredet und dann sind mir einfach die Tränen gekommen, weil es schon einfach crazy ist. So mit mein Bruder hat schon auch als Ältester die Challenges ausgepackt für sie so ein bisschen. Der hat schon immer richtig auf den Putz gehauen. Meine Schwester eher ein bisschen anhänglich, Heimwehkind gewesen damals, ganz arg. Was mich dann aber mit 12 halt dazu gebracht hat, selber loszulaufen und mir meinen ersten Job zu suchen und halt mein Ding zu machen. Aber wenn man so ein bisschen drüber sinniert, ist auch krass einfach. Allein als Frau nebenher noch ihr Abi nachgemacht und so.
Hut ab, wirklich. Und man sieht es halt als Kind nicht. Also das dachte ich so im Nachhinein. Wow, krass. Hat sich mein Vater sicherlich auch anders vorgestellt. Aber du musst halt funktionieren dann, gell?
Voll, ja, nee. Und das ist und jetzt, wie gesagt, die Kinder zeigen einem nochmal mehr so, leck. Und das zu zweit. Und das hat sie dann irgendwie alleine geschaukelt. Und ja, ihr Leben selber auch noch irgendwie verbringen wollen, in Anführungszeichen. Das ist schon krass. Und das, sagst du, schwingt bis heute nach, also beeinflusst dich schon.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke da manchmal drauf auch irgendwie, ich feiere meinen Vater so im Nachhinein. Ich merke halt manchmal auch, wie ich Dinge von ihm übernehme, die ich früher gehasst habe. Hm. Also diese Basta-Politik, dieses, da wird jetzt nicht diskutiert. Ich habe es einmal gesagt, dass ich bin ja kein Radio, ich mache es nicht 5-mal, 6-mal. Hm. Und ich merke das so im Privaten aus im Geschäft. Ich meine, du kennst mich jetzt auch mittlerweile. Ja. Mit mir kann man reden, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn ich die Verantwortung habe, ich sage dann immer zu meiner Kollegin, wenn die andere Meinung ist, die schmeißen mich hier als erstes raus, nicht dich. Also es ist dann zwar das allerletzte Argument, aber es ist schon so krass, wenn man so merkt, dass man dass mehr vom Vater in einem drin ist, als man wirklich eigentlich wahrhaben möchte.
Ja, eben. Und das ist ja nachher. Also ich würde sagen, so von den Kindern drauf geguckt, vielleicht schätzen es meine Geschwister oder meine Mama anders ein, würde ich sagen, komme ich schon relativ nah an meine Mom. Mhm. Mein Bruder hat viel vom Papa. Meine Schwester hängt irgendwie so ein bisschen mittendrin. Das würde jetzt auch so die Altersabstufung zeigen.
Ja.
Oder den Grad unserer Hautfarbe, in Anführungszeichen, sage ich immer ganz. Also mein Bruder ist tatsächlich, der hat am meisten vom Papa gekriegt. Papa ist schwarz. Dann dunkelste Farbton ist mein Bruder, dann kommt meine Schwester, bei mir ist die Farbe ausgegangen, sage ich immer. oder ich bin der Hellste. Wir haben uns halt wahrscheinlich noch nie über die. Nee, genau, aber das kann man schon so ein bisschen beobachten. Das ist auch witzig. Das, klar, die Kids sind jetzt bei uns 1,5, aber man guckt dann schon immer so ein bisschen. Und der eine ist jetzt tatsächlich immer so, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Man kann es aus Sternzeichen Jungfrau schieben, wenn man da drin hängt, aber tatsächlich, der eine räumt immer auf. Und ich denke so, krass. So. Und dann denkt man schon, ah, kommt der nach mir? Und das ist ja irgendwie, ist halt da. Warum auch immer er das tut. Also da kann man sich wahrscheinlich dann gentechnisch doch nicht ganz wehren, dass da irgendwas weitergegeben wird.
Elmar, jetzt wäre die Möglichkeit für dich, die Story zu erzählen, die in jeder Folge drin ist und die nie fehlen darf. Und zwar, was ist denn bei dir in deiner Abi-Zeit passiert? Was hat denn dir da ein Lehrer für einen guten Tipp mit auf den Weg gegeben?
Das wäre tatsächlich die nächste Frage. Und ich habe mir heute
fest
vorgenommen, heute erzähle ich sie nicht.
Weil doch, ich bitte darum. Ja.
Also falls irgendjemand nur die Folge mit mir anhört. Die Frage geht jetzt aber sozusagen postwendend zu dir, aber es gibt ein Beispiel meinerseits.
Ja, genau, mach mal.
Tatsächlich habe ich während der, tue ich schnell versuchen, ein Bild zu malen, das fühlt sich auch manchmal nach Sekte an, vermutlich, aber die Waldorfschule im Engelberg, da gibt es einen großen Saal, da passen viele Leute rein und die ganze Schule trifft sich sozusagen zur Abschlussmonatsfeier. Beschäftigt euch einfach mit Waldorf ein bisschen, aber als Schüler nimmt man es auch anders wahr. Auf jeden Fall treffen sich da alle Schüler, 1500 ungefähr. Das letzte Mal, dann muss eben von den Abschlussklassen immer einer was sagen. Das hat mich getroffen und dann habe ich gesagt, hey Leute, das Lernen ist nicht so wichtig. Nehmt das mit, dass ihr von der ersten bis zur 13. Klasse zusammenlauft. Ja. Was mir natürlich wieder im Nachhinein Konferenzbesuche noch und den letzten Bus verpassen ermöglicht hat, weil ich mich dann wieder erklären musste. Da war ich dann in dieser Konferenz. Schöner kleiner Sidefact noch. Es wird am Schluss immer ein Lied gesungen. Es bläht ein Schiff die Segel. Deshalb sage ich, es fühlt sich für manche vielleicht von außen immer nach Sekte an. Aber es war einfach immer ein geiles Gefühl, in die Sommerferien zu gehen. Dann hast du angestimmt und gesungen. Und der ganze Saal hat gekrölt, weil dann klar war, jetzt ist. Und wir hatten zum Teil ja noch Samstagsschule am Anfang. Und es hieß, wir hatten dann so 7,5 bis 8 Wochen Sommerferien. Also auch länger wie die Stadis. Bei uns hießen die immer Staatsschüler.
Ja, ich weiß.
Und genau, ich war auf jeden Fall in dieser Konferenz, um einen Punkt zu machen an der Stelle. Und ein Lehrer hat zu mir gesagt, er muss mir jetzt sagen, das kann ich nicht so flapsig sagen, weil ich in meinem Leben noch öfters vor Leuten stehen werde und auch Leute anleiten oder unterrichten. Und da dachte ich einfach, ja genau, halt die Klappe, werde ich nicht. Und ich unterrichte jetzt seit 13 Jahren. Das heißt, er hat irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Das ist immer meine Anekdote zur Einleitung, die ich heute weglassen wollte. Jetzt habe ich sie doch erzählt. Weil die Frage dahingehend immer geht an die Gäste, die da sind, ob es irgendein Erlebnis gibt mit einem Trainer, mit einem Elternteil. Wir waren da schon ein bisschen in der Familiengeschichte gerade unterwegs, die irgendwie noch so nachhalt, wo man sagt, okay, krass, hat irgendjemand schon gesehen, kann ich jetzt anders verpacken, kann ich anwenden, ist mir eingefallen, ich bin da angekommen, so wie ich jetzt halt unterrichte und auch ab und zu Dinge durch Mikrofone sage und tatsächlich manchmal darauf aufpassen muss, was ich so erzähle. Hat er gesehen? Gibt sowas bei dir irgendwie?
Also es gibt zwei Momente. Das eine war zur Schulzeit. Wir haben in der 10. Klasse 9 Mitschüler gekriegt aus dem Iran. Der war 1-2 Jahre älter als wir und ist dann relativ schnell, der war gut im Sport. Das ist dann bei den Jungs meistens der Punkt gewesen.
Eindeutige Sprache, die man sprechen kann. Ja.
Also es war ein bisschen nervig, mit dem Fußball zu spielen, weil er lieber noch einen Haken mehr geschlagen hat, als ins Tor zu schießen. Aber ansonsten haben wir den echt gemocht und der war auch wirklich super schnell drin in der Klassengemeinschaft. Und der hat dann seine Lebensgeschichte erzählt, die Eltern in der Opposition. Und dann war halt die Option, den heiligen Tod zu sterben, indem man durchs Minenfeld rennt, oder unter Lebensgefahr das Land zu verlassen. Und sie haben sich für Letzteres entschieden und er und sein Bruder kamen zu uns. Das ist einfach so ein Moment, wo du bist mit 14, 15 nicht wirklich gefestigt oder sowas und so mitkriegst, okay, krass, was gibt's für andere Lebensentwürfe? Und das war ist ein hochintelligenter Mensch und er hat einfach in der, wie soll man sagen, in der Geburtslotterie halt einfach ein anderes losgezogen als ich. Das war so ein Moment, der damals schon gesagt hat, krass, okay, pass mal auf, guck mal, wie Dinge sind, hinterfrag's immer. Und das Zweite, was ich hatte, war bei meiner Zeit bei der Stuttgarter Zeitung, da war ich freier Mitarbeiter, total stolz, in einem Sportressort zu sein, wo wirklich gute Leute da waren, unterm Chef Horst Walter. Und ich hatte dann als junger Mensch schon die Aufgabe, die Handballer vom TV Korn Westheim, kennst du vielleicht noch, vom TVB, die waren zweite Liga und war nicht ganz wichtig, aber da konnten wir Studenten wie mich drauf ansetzen. Ich habe die betreut, habe es auch gut gemacht, denke ich mal. Nur kam dann der Worst Case, der Kollege von den Stuttgarter Nachrichten, damals waren es noch zwei Zeitungen, der noch näher dran war als ich, hat mitgekriegt, dass der Trainer entlassen worden ist. Stuttgarter Nachrichten hat es, Stuttgarter Zeitung nicht. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich habe die Zeitung am nächsten Morgen, da gab es ja noch kein Internet in dem Sinne, aufgeschlagen, die Konkurrenz, und habe gesehen, scheiße, ist die Meldung, die ich nicht habe. Natürlich. Einlauf bei Horst Walter am Nachmittag. Ich habe gedacht, das war's jetzt. Meine Karriere ist am Arsch, weil das darfst du dir einfach nicht erlauben. Ich komme da rein, denke schon, ich kann meine Papiere packen, und dann sagt Horst Walter so, Herr Bofinger, Sie haben das selber gesehen, ich will da gar nichts groß drüber machen. Gucken Sie, dass es nicht nochmal vorkommt. Das war alles. Das war alles. Und diese Art, also ich habe echt gedacht, ich fliege jetzt raus oder sowas. Andere Chefs hätten garantiert rumgeschrien, wie das sein kann. Und da war ja echt auch in rauer Luft. Diese groß, wie soll man sagen, diese Art der Mitarbeiterführung von Horst Walter. Und ich habe es natürlich, es kam nicht mehr vor. Im Gegenteil, ich habe eher noch mehr gemacht danach. Du willst es ja beweisen. Hat mir gezeigt, manchmal ist es einfach besser, nicht dem ersten Impuls nachzugehen, nämlich zu schreien und sagen, wie kann das sein? Warum hast du es nicht? Sondern zu sagen, mein Gott, Dinge passieren. Wenn es nicht nochmal passiert, dann gucken wir drüber weg.
Und die aus der ersten Geschichte ist da auch schon, also hat es so diesen, ich will den Journalismus-Wunsch schon angetriggert gehabt? Vielleicht, ein Stück weit, wenn du jetzt zurückguckst.
Mit meinem
Kollegen. Mit dem iranischen.
Nee, das war, also da, das hatte jetzt mit dem Journalismus an sich nichts zu tun, sondern da ging es mir dann eher drum, dieses. Ich meine, du kennst mich jetzt auch. Ich bin jemand, der nicht verlegen ist, eine Meinung zu äußern und die auch laut zu tun und einfach zu sagen, manchmal denk mal drüber nach, dass deine Sichtweise vielleicht nicht die einzig gültige in diesem Leben ist, dass es vielleicht Leute gibt, die andere Dinge erlebt haben und dann vielleicht allein die Tatsache, dass man in Freiheit leben kann, schon ein Wert ist, den du gar nicht zu schätzen weißt.
Ja, auch im Endeffekt ist ja ganz oft so. Auch wenn es einen stört oder einem reinfährt, man zieht man einfach nicht dahinter, was auf der anderen Seite los ist und warum jemand jetzt gerade Scheiße arbeitet, in Anführungszeichen. Das begleitet mich ja dann sozusagen in der anderen Rolle als Chef hier. Versuche natürlich da immer einen offenen Umgang zu leben und trotzdem ist ja immer die Frage, wie arg vertraut sich jemand an? Und dann, man weiß ja immer nicht ganz genau, was los ist. Von dem her, das fällt aber wahrscheinlich situativ immer schwer, weil man natürlich sagt, okay, pass auf, wir haben ja ganz oft Projektdruck, also wir müssen halt liefern an der einen oder anderen Stelle. Dann sind bestimmt nicht alle so Freaks, dass sie sagen, dann mache ich halt eine Nacht durch, bevor das Projekt abraucht.
Ja.
Aber es gibt dann halt doch oft, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren, hat man ja schon auch ein bisschen Fluktuation auch wieder so vor Augen geführt gekriegt, dass halt manchmal doch ein bisschen mehr Kontext dahinter gibt, der es erklärbar macht. Der macht zwar trotzdem das Arbeitsergebnis nachher nicht besser, wo man einfach sagt, okay, pass auf, dann ist jetzt wahrscheinlich so, dass es auseinandergeht, aber im Endeffekt gab es da Gründe und es war sozusagen jetzt nicht das nicht einbringen wollen, sondern da gab es einfach einen anderen Kontext, der dann aber gar nicht so präsent ist, weil er nicht erzählt wird oder ja, und man ist als Chef auch immer Chef sozusagen. Man schafft es nie, weil es immer flache Strukturen und so weiter. Ich meine, das hast du bei der Sportregion wahrscheinlich auch. Das sind auch flache Strukturen und trotzdem bist du halt der Geschäftsführer. Und allein durch diese Betitelung kann es schon nicht auf die gleiche Ebene fallen. So wie du sagst, du musst auch manchmal Basta sagen. Das ist genau der Unterschied so ein bisschen. Aber ja, genau. Also von dem her finde ich einen schönen Aspekt, dass man den auch als 14-Jähriger schon zumindest mal wahrnehmen kann. Ob du ihn so reflektiert hast, ist ja wahrscheinlich die andere Frage.
Ja, aber damals bestimmt nicht.
Aber dass da schon so eine vage Idee von, das ist ja, ich sage immer jetzt bei meinen Kids, ist ja auch das Thema, ich bin ohne Papa aufgewachsen und ich kenne unseren Papa tatsächlich. Nein, ich sag immer, ich kenne ihn nicht. Es stimmt ja gar nicht mehr. Ich habe letztes Jahr tatsächlich kennengelernt.
Wirklich?
Ich konnte 38 Jahre lang erzählen, ich kenne ihn nicht. Das stimmt nicht mehr ganz. Er hat meinen Bruder besucht und in dem Zug habe ich mich dem nicht verschlossen.
Wie war das?
Tatsächlich relativ, also andersrum. Ich würde sagen, es ist schon so, dass es nicht fremd ist. Das wäre jetzt so meine von davor Einschätzung gewesen, weil ich zu der Person ja gar keinen Bezug habe. Also wirklich nach meiner Geburt abgehauen, von dem her wirklich keinen Bezug. Du hast ja vorhin auch gesagt, mit 7. Ich glaube, mit 7 hat man schon einen Eindruck. Da ist schon mehr da. Und es ist wie ein entfernter Onkel. Also es gehört schon irgendwie mehr dazu, aber ist natürlich einfach eine fremde Person. Und tatsächlich, das war vor 5 Jahren, hätte ich da noch ein bisschen Bammel gehabt, dass es mich emotional doch irgendwie abholt. Hatte ich jetzt nicht, war auch nicht so. Es war relativ nüchtern.
Habt ihr euch im Abend oder so oder Körperkontakt gehabt?
Das war, also beim Hallo sagen nicht, beim Tschüss sagen war ich so im Ansatz, aber da war auch eher eine reserviertere Person, also auch im Sprech, also sehr schweigsame Person. Meine Mama, meine Tochter, der war schon recht redselig. Ich sag, okay, krass. Wenn er sonst nicht so viel geredet hat, dann war es damals noch viel weniger. Kleiner Schwenk, aber ich kann nicht mehr sagen, ich kenne ihn nicht, aber eigentlich kenne ich ihn nicht. Wo kam er jetzt eigentlich her? Jetzt muss ich gerade überlegen, mit was hatte ich denn angesetzt? Den Faden verloren. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Wenn wir es anhören, aber wir schneiden ja nicht, dann sage ich, ja, das wollte ich sagen. Aber ja, siehst, kurz ins Nachempfinden abgedriftet, aber tatsächlich relativ nüchtern, würde ich es beschreiben. Also nicht so, wie heißt es auf RTL, Julia irgendwas sucht.
Ja.
Die Emotionen sind nicht, hatte ich aber auch nicht erwartet.
Aber warum kam er dann drüber? Was war der Anlass?
Also mein Bruder war ja schon zweimal dort und für meinen Bruder war es immer schon ein größeres Thema und eine Cousine hat ihn besucht und da ist er mit. Und was ich ja immer ganz spitz gesagt habe, war, dass wenn er es wirklich will, dann erwarte ich schon, dass er halt den Meter geht und nicht erwartet, dass wir halt irgendwann mal in den USA aufschlagen. Und den ist er ja gegangen, von dem her habe ich gesagt, gut, ich
schließ mich nicht.
War bei meiner Mom sozusagen, habe ich ihr gesagt, ist für dich das cool. Und sie sagt, sie ist mit dem Thema durch, in Anführungszeichen so. Und das war für uns, wir hätten auch jederzeit wieder gehen können, wenn es irgendwie günstig geworden wäre.
Ja.
Aber von dem her, kann ich nach 38 Jahren nicht mehr sagen, ich kenne ihn nicht. Das war davor hatte ich gar keinen Eindruck. Jetzt gibt es einen Eindruck. Und ich sag immer, wenn es ihm hilft, sozusagen irgendwie seinen Frieden zu machen, wieso soll ich da im Weg stehen? So ein bisschen.
Schön gesagt. Also
und alles andere kann er, das ist einfach ein Ami, kann er nicht erklären. Und das inzwischen versuche ich es auch nicht mehr. Das war am Anfang, was mich umgetrieben hat. So, wie konntest du die Mama im Stich lassen? Weißt du nochmal was anderes, ob jemand stirbt oder man sich einfach verkrümelt und er hat sich tatsächlich auch versteckt. Das heißt, im Endeffekt hat meine Mutter auch das Finanzielle komplett allein gestellt. Da kriege ich keine richtige Antwort. Und die werde ich auch nicht kriegen von dem her, weil dann immer so Ami-like kommt, aber die Liebe und so, da kriegst du mich halt gar nicht mit. Da mache ich halt zu, da bin ich ein kleines Trotzkind. Aber ja, wenn du jetzt von außen gerade zuhören würdest, habe ich irgendeine Frage vergessen, die man dem Micha Bofinger eigentlich stellen sollte?
Das ist eine spannende Frage und die meisten Leute denken ja dann ewig lang drüber nach oder sowas. Beziehungsweise kommt da was. Ich finde, du hast einen super Fragestil. Also, ich glaube, ja, das ist das Einzige, was halt, wenn ich jetzt Werbung in eigener Sache mache.
Immer gern.
Ich bin mit meinem Podcast auf dem Fernsehturm oben am 12. Oktober. Man kann Tickets kaufen.
Ah, Live-Aufzeichnung?
Live-Aufzeichnung, genau. Cool. Mit Herrn Schipley und Frau Häusermann. Das ist über die Katrin entstanden, meine Managerin quasi, die ich jetzt habe.
Hört.
Aber das ist so
in riesen Schritten.
Also vielleicht auch mit deinem Podcast mal geht's nach vorne, aber da müsst du vielleicht öfters rauskommen.
Ja, eben, damit müsste ich. An Gästen mangelt es ja tatsächlich nicht oder an potenziellen Gästen, aber tatsächlich krieg's. Das war jetzt auch so, weil wir haben ja auch kurz irgendwie rechts-links getextet wegen irgendwas anderem und dann gesagt, ich hab's noch auf der Liste, aber ich komme nicht dazu. Ja, lass mal machen, dann geht es schon. Aber der Impuls kam ja dann so ein bisschen gegenseitig, in Anführungszeichen, so hochgeschaukelt. Und wenn das jemand nicht macht, dann ist halt das ist ein Eigenprojekt, das jetzt nicht irgendwie im Finanzkonstrukt der Firma hängt.
Das ist aber ihr Problem. Du hast halt zu viele Hüte auf irgendwie. Und wenn dann sowas wie hier ist, Vormittag quasi, wo nichts finanziell rausspringt, da muss man natürlich als Geschäftsführer auch überlegen.
Ja, dann legt man ab.
Und als Familienvater.
Es ist cool, macht Spaß und im Endeffekt ist ja tatsächlich einfach top und ich habe ja auch, würde dich ja auch noch ereilen gleich, auch schöne Vorschläge. Du bist ja auch so einer, der genannt wurde, das heißt, du bist ja Gast und vorgeschlagener Gast zugleich.
Wer hat mich denn vorgeschlagen?
Jetzt führst mich kurz auf. Ich habe mir nur notiert, du wurdest vorgeschlagen.
Ja, Conny vermutlich dann.
Ich glaube, die Conny hat den Simon vorgeschlagen, eventuell auch dich und es könnte auch der Markus gewesen sein. Da müsst ihr nochmal reingucken. Ich hab eine Aufstellung.
Okay, das ist echt peinlich.
Das löse ich nochmal auf, aber jetzt hat er mich hier gekriegt.
Nein, ich selber müsste ich ja auch wissen. Ich bin ja treuer Hörer.
Treuer Hörer, aber
ich bin einer derjenigen, die alle Folgen gehört hat.
Ich höre
tatsächlich. Ja, ich motiviere dich ja jedes Mal, sag Elmar, mach mal wieder was. Eigentlich soll ich dein Management übernehmen, du.
Das muss man wirklich dazu sagen, der Michael ist ja auch ein Sprachnachrichtenverschicker.
Oh ja.
Ich bin das ja mit der Zeit geworden und bei mir kann das schon, wenn ich arbeitend im Auto fahre, kann das schon auch mal eine 15-Minuten-Sprachnachricht werden, wenn ich irgendein Thema vor der Brust habe. Aber da nerve ich bestimmt ganz viele mit.
Man kann es ja in doppelter Geschwindigkeit abhören.
Aber genau in diesem Sprachnachrichten-Ping-Pong, wenn dann mal wieder ein Thema auf, es kann auch mal sein, wir hören 8 Wochen nichts voneinander, dann ist, du solltest wirklich mal weitermachen.
Ja.
Das, auch wo du deinen angefangen hast, war so, Elmar, aber ganz ehrlich, ich fange jetzt auch mal damit an, aber du solltest deinen weiterführen. Immerhin hast du jetzt geschafft, dass es dieses Jahr mindestens eine Folge gibt. Es wird kein totes Jahr werden. aber genau, das müsste ich wahrscheinlich anders einplanen, aber da gibt es dann wieder in der Prio-Liste ein paar mehr andere Sachen und dann lässt man die eigenen. Es gibt ja auch noch ein Kinderbuch von mir und so weiter. Es gibt
sehr gut, da freue ich mich drauf.
Da arbeite ich tatsächlich gerade nebenher, weil jetzt entsteht ja so ein bisschen subtiler Druck von den Jungs.
Weil die eigenes Buch oder wie?
Nee, ich habe das ja, ich habe eigentlich nach einem Namen für die Agentur gesucht. Und habe da dann natürlich auch das ein oder andere rumgesponnen. Wir hießen ja bis vor 2-3 Jahren Simply Create.
Ja.
Davor war dann so Kessel.
Kessel finde
ich super. Dann war eben Kesselkönig dabei. Dann war aber auch ein bisschen zu abgehoben. Die Könige sind wir jetzt nicht. Und dann lag der halt da. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann mal morgens um 4 aufgewacht und hatte eine Geschichte zum Kesselkönig im Kopf. Bin aufgestanden, habe die aufgeschrieben, habe mich um 9:30 morgens wieder ins Bett gelegt, habe natürlich danach dann die Fragestellung bekommen an dem Samstag, was war denn da los? Ich sage, ja, ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Dann war so, ja genau, du hast ein Kinderbuch geschrieben. Also die Maike hat es schon nicht ganz einfach mit mir. Das war 2018, das heißt, da liegt eine Geschichte, die ist auch lektoriert, die ist noch ein paar Mal durch den Wolf gedreht. Also im Endeffekt bin ich da
schon. Lektoriert schon.
Die ist lektoriert schon, die liegt da und das ist aber ein illustriertes Kinderbuch. Und dann, wenn du natürlich mit Illustratoren zusammensitzt, dann sagen die, boah, wenn ich dir viele Rechte abgeben soll, dann kostet dich 20.000 Euro. Das ist jetzt auch wieder ein Eigenprojekt. Also ist erstmal liegen geblieben. Jetzt habe ich gerade einen Schüler am Start. Wir versuchen das über KI zu lösen für die Erstversion. Und dann kann es sein, es gibt nachher 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gedruckte Exemplare. Es gibt auch ein paar Jungs, die auch selber Kinder haben, die gesagt haben, sie wollen so eins abhaben. Auch das ist so ein Projekt, da muss ich nicht reich mit werden, aber ich würde es gern zu Ende bringen.
Also ich mache schon gerne einen Knopf dran.
Das wird
auch ohne Kinder.
Es wird notiert. Und deshalb, da bin ich gerade ein bisschen hinterher. Also ich habe der Maike eigentlich versprochen, ich versuche mal alle Projekte, die ich angestoßen habe, irgendwann mal fertig zu machen. Und dann erst mit neuen Ideen zu kommen.
Es bleibt spannend, Maike.
Genau. Das heißt, ich habe dir alle Fragen gestellt, außer vielleicht, weil du ja Eigenwerbung mit Podcast gemacht hast. Was war die Initialzündung, dass du gesagt hast, komm, jetzt mach ich klar, das ist irgendwie en vogue im Trend. Jeder macht Podcast, wenn man es salopp sagen will, ein bisschen ketzerisch. Aber was war bei dir der Impuls?
Ich war die einzige Person im Kessel, die noch keinen Podcast hatte.
Also das konnte ich nicht auf dir sitzen lassen.
Ich muss quasi nachziehen. Nein, ich meine, es ist ja ähnlich wie bei dir. Ich kenne so viele Menschen und jetzt kommt die Matze Hilscher Nummer. Ich möchte den Mensch hinter der Person, die Person hinter dem Menschen kennenlernen. Also ich fand es total spannend. Und dann natürlich die Herausforderung, kriege ich das hin? Also ich komme vom geschriebenen Wort. Und ich finde es einfach lustig, dass technisch schon nie was nicht geklappt hat. Also vielleicht war mal die Spur nicht richtig eingestellt. Aber jede Folge ist bis jetzt rausgekommen, das alles zu managen. Das ist, ich meine, brauche ich dir nicht sagen, das ist ja, wenn du pro Monat 3 Folgen machst, das musst du ja, du musst erstmal gucken, ich will dann abwechseln, Männlein, Weiblein, divers auch haben, Duos reinbringen, das ist ein riesen Rechercheaufwand dann auch, das Netz macht es einem da einfach, aber so ein Gesprächsleitfaden soll ja jedes Mal auch irgendwie eine andere Struktur geben.
Da sieht man eher Journalist, ich nicht.
Ja, aber deiner ist ja nicht schlechter, weißt du, ich meine, also es gibt viele Wege für nach Rom.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Du bist halt guter, du hast eine gute Stimme und du bist da halt einfach auch schlagfertig.
Auch das lassen wir so stehen. Ich bin immer noch schlecht im Lob annehmen.
Ja, das ist wirklich. Aber danke, aber rote Bäckchen hast du ein bisschen jetzt, Elmar. So,
das könnt ihr nicht sehen. Das Schöne an Podcast. Aber nein, genau. Also das im Endeffekt habe ich es mir einfach gemacht mit meiner Mechanik, dass ich gesagt habe, es kommen eigentlich immer mit, wenn man sich länger unterhält und das Thema abgehackt, kommen eigentlich die spannenden Themen. Hatten wir jetzt auch, wir sind auch schon ein, zwei Mal abgebogen an anderen Stellen.
Aber hallo.
Und das finde ich immer spannend. Das kann aber natürlich auch sein, dass es den einen oder anderen, also ich habe mir mal sagen lassen im Feedback von Staffel 1, die ich ja dann irgendwann beendet habe, ohne es zu wissen. Ja. Und dann mit Staffel 2 weitergelaufen bin. Aber das Feedback war so ein bisschen, naja, und das ist bestimmt auch richtig. Er wird sich's nischiger wünschen, weil natürlich dann fokussiert ihn interessiert, was war's denn? Er hat gesagt, die ganzen Fotografen und Künstler sozusagen interessieren ihn eigentlich nicht, sondern eher die Themen sozusagen ins Unternehmerische rein, was ich verstehe. Und andererseits, für mich macht's das wertvoll, weil ja auch du sagst, journalistisch, BWL, es hängt irgendwie alles zusammen, zumindest in meiner Welt. Ich bin dem letzten auch mal gefragt worden. Ja, es ist eher im beruflichen oder privaten Kontext, dann sage ich, das kann ich dir gar nicht entflechten. Ich finde gut, wenn man das trennen kann und es ist vielleicht auch ein bisschen gesünder, aber mir hängt es einfach zusammen so ein Stück weit. Also ich kann auch nicht im Beruf eine andere, komplett andere Person sein als im privaten. Das färbt sozusagen in beide Welten ab und deshalb, ich finde es immer schön, auch mal dem Fotografen zuzuhören und oder jetzt mit der Fola Dada damals die Folge Jazzsängerin.
Ja, voll gut.
Die ja Vocal Coach auch bei Deutschland sucht den Superstar war, mit der ich habe auch mal Gesangsunterricht genommen, weil ich in einer Coverband auch Backings gesungen habe und es nicht leiden kann. Also ich werde kein guter Sänger, aber im Endeffekt will ich auch nicht einfach nur rauströten. Das heißt, ich sage, ich lasse mich ein bisschen unterstützen. Mit der Fola hatte ich schon Gesangsstunden, wo wir einfach nur geredet haben. Das war eine relativ teure, relativ teurer Austausch, weil meine Stunde musste ich trotzdem zahlen. Aber sie sagt natürlich auch, beim Singen ist es ja ähnlich, wie wenn du dich vorne hinstellst und sprichst.
Ja.
Du musst dich ja ready machen. Und deine Stimme ist dein Instrument, also so die, auch absolut. Beim Sprechen benutzt du sie. Das heißt, im Endeffekt gab es da dann auch wieder so ein paar Parallelen, wenn ich sage, okay, pass auf, ist eigentlich die Gesangswelt, aber sie hilft ja trotzdem auch für die Dinge, die ich tue. Und es wird sich ja viel, viel ausgecheckter damit beschäftigt, weil sie sagt, manchmal sind Gesangsstunden eben genau das, dass man gar nicht singt, sondern ein paar andere Sachen richtig macht, um nachher singen zu können. Genau. Inzwischen habe ich aber geschafft, mich auch mit dem Foto mal so zu treffen und dann, wenn ich, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, mal singen gehe, dann auch versuche zu singen. Aber das ist auch wieder so ein Moment, die singt natürlich saugut. Von der kann man was lernen, aber es ist dann ist immer so, da gibt's schon einen Schatten, der da steht, um dann zu sagen, ich traue mich jetzt halt schlechter zu singen. Das ist schon, also auch da, wenn, weil du das auch so sagst, irgendwie gute Stimme und du bist spontan und springst rein. Ich kann allen nur sagen, innen sieht es manchmal anders aus. Also auch
wenn ist witzig.
Wenn ich mich hinstelle und losspreche, bin ich manchmal auch nicht so überzeugt von dem,
also was
ich
tue. Es wundert mich total, weil du tatsächlich ein Selbstbewusstsein ausstrahlst. Also am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob es Arroganz ist, gell?
Wird mir auch manchmal gesagt.
Ja, weiß ich, dass du das sagst, aber mittlerweile weiß ich einfach, dass es nicht so ist. Und ich bin auch mal wieder verwundert, Leute, die wirklich nach außen hin souverän wirken, wie es in denen drin aussieht, dass sie dann wirklich, also ist ja bei Künstlerinnen und Künstlern oft so, dass sie jedes Mal noch Lampenfieber haben und denken, oh Gott, verkacke ich's heute.
Voll, und ich glaube, es ist eine gute Grundspannung. Also sozusagen gar nicht aufgeregt sein, macht es im Zweifel wahrscheinlich nicht besser. aber also das, also wirklich, das auch Themen, die ich oft mache, auch weil ich oft in Situationen bin, wo natürlich die Welt zugucken kann, so ein Stück weit.
Ja, stimmt.
Das ist schon eine, die kann ich schon aushalten und trotzdem ist es jedes Mal eine Drucksituation. Also das sieht manchmal einfach aus, wie es nachher für mich gefühlt ist. Danach denke ich dann auch, ja, hat auch funktioniert und war ja jetzt auch nicht anders wie die anderen Male, aber tendenziell ist es für mich schon auch immer eine Challenge. So. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile gelabert. Ich versuche immer da rüber zu gucken. Wir haben schon 1:23. Das ist schön. Ich habe auch, hast du bei dir im Podcast, versuchst du immer eine Zeit zu treffen?
Das ist so witzig. Also ich habe gerade gedacht, du fragst, ob ich einen Anschlusstermin habe. Ich habe tatsächlich einen. Ich gehe zum Babylon nachher. Barbier, VfB Barbier, der macht mir hier wieder schöne Kultur rein. Und da gibt's
ich kann euch versprechen, das Selfie für Social Media machen wir noch, bevor er beim Barbier war.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's so Kollegin von der Kulturregion zu Bettina. Nee, es ist bei mir vollkommen anders. Also es ist die kürzeste Gig 25 Minuten und es gibt auch Folgen, die 2 Stunden sind. Da ist es witzig, weil du lernst als Journalist, also jetzt sind wir beim Print, lernst du auf Zeile zu schreiben. Wenn ich 80 Zeilen Porträt über dich habe, Elmar, kriege ich das hin. Keine 90, keine 70, 80. Und ich habe von Anfang an mir da kein Limit gesetzt und gesagt, ich guck mal, worauf es rausläuft. Und ich finde, es hängt auch von Gast zu Gast ab. Also wir hatten ja damals auch eine Folge, wo wir abgebogen sind mit Themen, wo wir am Anfang gar nicht gedacht haben. Und mir ist das relativ egal. Es ist auch, also du kannst auch 2 Stunden 10 labern oder so und kannst in 40 Minuten komprimiert alles zusammenbringen. Ich lasse mich da selber überraschen. Das ist tatsächlich ein Punkt, so strukturiert ich bin. Ich habe einen Fragenkatalog, guck dann, wie das Gespräch wird. Und wenn es ausufert, ist es so. Ich denke, ich habe jeden Gast in der Regel einmal da. Das habe ich mir vorgenommen. Wer weiß, wie es in 5 Jahren aussieht. Vielleicht gibt es da die 2. Runde. Ist ja bei Hotel Matze auch so. Da gibt es ja manche Gäste, die da gefühlt jedes Jahr kommen. Sind, ja. Da denke ich mir wirklich, ich nehme die Zeit, ich recherchiere. Ich möchte mal sagen, wenn ich was richtig gut kann, dann ist recherchieren. Teilweise weiß ich ja Dinge über die Leute, die selber nicht wissen, ihre Abschlussarbeit, welchen Titel die hat und Note und sowas. Da bin ich ziemlich gut in der Recherche. Und da möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, also sind wir ehrlich, du bist jetzt jemand, der mit Medien zu tun hat, du bist Medienprofi, aber ich interview auch Leute, die zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit stehen. Das ist ja der Reiz. Ich interviewe nicht nur die 1. und 2., sondern auch die 4., 5. Reihe, weil die Geschichte wichtig ist. Und dann merkst du manchmal, wie die Leute aufgeregt sind. Und dann, du hast hier die Möglichkeit, mal deine Geschichte zu... Also klingt jetzt echt ein bisschen abgehoben gerade, sorry.
Nein, aber ich finde die Geschichten aus der 4. Reihe sind ja manchmal eigentlich die spannenderen.
Genau.
Aber kommen halt nicht dran, weil sie nicht in der 1. stehen.
Ja, so ist es. Und man merkt es tatsächlich, wie die Leute dann teilweise wirklich erstmal verwundert sind, wie ich auf sie komme. Aber das ist ja heutzutage gar kein Problem mit den verschiedenen Kanälen. Und wie die dann wirklich fast dankbar sind, dass man sich so mit, wie man sich mit ihm beschäftigt. Ich möchte mich hier nicht selbst loben, das klingt gerade echt ein bisschen blöd, aber das macht dann wirklich Spaß, wenn du jemand sagst, hey, ich bin von so vielen Leuten drauf angesprochen, teilweise vom Ehepartner, der sagt, ja, da waren Dinge drin, die habe ich über dich noch nicht gewusst. Und dann denke ich mir, wow, und ihr seid seit 30 Jahren verheiratet. Spricht es jetzt für mich oder gegen die Ehe?
Ich wollte gerade noch die Frage stellen. Wingman haben wir ja schon erklärt, aber hast du schon Ehen kaputt gemacht?
Außer meine eigene. Wobei, da war ich nicht der Bad Guy, muss ich dazu sagen. Da war ich nicht der Bad Guy. Da nicht.
Ja, nee, also das
böse Frage, Elmar.
Böse Frage. Nein, die war auch mit Augenzwinkern. Aber im Endeffekt, genau, also das, ich sehe das ähnlich. Wenn es trägt, trägt es. Und es kann auch sein, wir haben jetzt nach einer Stunde irgendjemand gelangweilt, dann schaltet er halt ab. Das hat auch jeder selber in der Hand, wenn er Folgen hört. Aber genau, manche sind da ja, dass sie sagen, sie wollen einfach 40 Sekunden treffen, 40 Minuten, Sekunden wäre ein bisschen kurz.
Hast du echt Gäste, die sagen 40 Minuten mehr?
Nee, aber ich kenne Formate, die einfach versuchen, das immer in einer bestimmten Folgenlänge zu halten.
Also ich würde mal sagen, wenn du oder ich, wenn wir den Podcast kürzer machen würden, ist die Chance höher, dass er komplett gehört wird. Weißt du, wie ich meine? Weil
genau.
1,5 Stunden musste Zeit haben. Ich denke immer, ich habe täglich Zeit. Entweder fahre ich irgendwo hin oder bin zu Hause. Oder Bügel, was man so als Alleinstehender man macht.
Kehrwoche.
Bei der Kehrwoche höre ich normalerweise nichts, stimmt. Da konzentriere ich mich auf die Arbeit. Weil ich muss ja auch hinter den Mülltonnen putzen. aber das ist mir dann egal. Also wir verdienen ja beide kein Geld damit.
Damit eben.
Gegenteil, ich investiere noch Geld.
Und man muss ja nachher auch, genau, und dann ist ja nachher die Frage, ob du das ist ja nachher, ob du den Twist hinkriegst. Du kannst komprimieren, aber es ist immer die Frage, ob du dann die spannende Geschichte dann auch findest, weil dann ist
ja limitiert. Elmar, da merkt man, dass wir zwei halt doch keine Profis sind. Also ich würde mal sagen, ein richtig professioneller Podcaster oder Podcasterin, die kriegt das hin mit einer guten Redaktion hin. Aber das muss man auch sagen, wir sind One-Man- oder Two-Man-Shows. Bei so einem professionellen Podcast, da sind ja manchmal 2 Minuten am Ende, wer alles damit beteiligt war. Also, weißt du, wie ich meine?
Und die wollen halt die suchen sich einen Kern, den sie treffen wollen. Das kann man
auch schon sagen.
Die suchen sich einen Kern, den sie treffen wollen.
Wir paddeln einfach mal los.
Genau, und das kann nachher sein,
nein, aber
das
ist
ein ganz anderer Aspekt.
Es ist ja so, es macht ja Spaß. Also mir macht Spaß und ich habe den Eindruck, dir macht es Spaß.
Wenn ich mal dazu komme, also, definitiv. Genau, aber um die Leute jetzt sozusagen nicht mit unserem Sinieren aufzuhalten, in Anführungszeichen.
Die haben ja noch was zu tun.
Gibt's ja so ein paar Abschlussfragen in der Staffel 2. Zum einen, welchen Gast du mir vorschlagen würdest, den du unbedingt mal bei Lunchtime hören wollen würdest.
So witzig, ich reg mich immer über Leute auf. Es gibt ja Sprich Stuttgart zum Beispiel auch den tollen Podcast vom Stefan Ferdinand. Und da denke ich mir, die Fragen kennt man eigentlich. Und wenn dann die Abschlussfrage mit der Soap in Stuttgart ist und man eine Minute nachdenken muss, dann hat sich die Person wirklich nicht damit beschäftigt. Also gibt es jetzt schon so lange den Podcast. Und ich habe jetzt echt die Fragen mir nicht vorgenommen, aber ich habe sofort einen Gast. Und den Gast kennst du auch, die Julia Melnik, die hat damals voll Fotos von dir gemacht, die Fotografin. Die ist so spannend, die kommt aus der Ukraine, die hat in Österreich gelebt, hat so einen witzigen österreichischen Dialekt, hat jetzt ihren deutschen Pass, ist ganz stolz. Das ist auch so eine Sache, überreicht von Jonathan Makurat, dem Bezirksvorsteher Süd, also quasi dem Bürgermeister des Südens, den sie selber fotografiert hat damals, weil der auch in der Folge da war. Die Julia ist Krankenschwester und jetzt Fotografin und macht richtig, richtig gute Fotos. Das hat sogar der Rainer Pfisterer, der ja quasi seit 20, 30 Jahren am Markt ist, der letztlobend festgestellt. Die Julia hat ganz viel zu erzählen. Die hat wirklich eine spannende Geschichte, auch das zu hören, so grundsätzliche Dinge, dass sie hier verwundert war, dass was hier im Krankenhaus an Verbandsmaterial einfach da ist. Ich sage, in der Ukraine hast du für alles gezahlt. Also Julia, und die kann ich dir auch relativ schnell vermitteln.
Das,
da hast du im Zweifel selber noch die Nummer.
ist notiert. Leider ist das Krankenhaus, wo sie ist, ja insolvent. Da drückt man natürlich die Daumen, dass sich das gut entwickelt. Aber Krankenschwester und vor allem, das war unser Moment, weil wir die Folge ja noch an den Start gebracht haben, beziehungsweise die Bilder, um sie an den Start zu bringen, wo es bei mir wirklich die heiße Phase war mit, da war die Maike im Krankenhaus schon. Unsere Zwillinge sind ja 7,5 Wochen zu früh
an
den Start gekommen. und sie ist ja in dem Bereich Krankenschwester. Von dem her hat man natürlich thematisch auch schon wieder...
Ach was, guck, das wusste ich jetzt gerade.
Genau, hatten wir auch schon wieder einen Anschlusspunkt. Genau, auf der Neo sozusagen, auf die es uns dann verschlagen hat, oder waren die schon da? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber im Endeffekt, wir hatten auf jeden Fall, weil sie das Thema ergreifen konnte.
Wo habt ihr die zur Welt gebracht?
Hier im Katharinen oder im Olgele oder im Olga, also das Klinikum Stuttgart hat ja sozusagen das Olga integriert inzwischen, genau. Das war für uns geografisch gesehen der nächste Weg. Und bei Zwillingen natürlich auch das Thema Erstversorgung, die haben da eine brutale Chirurgie.
Wahnsinn, ja.
Und der Maike war es wichtig. Wenn sie jetzt die Marien gewesen wäre und die Kinder hätten, was wären ja nur die Kinder verlegt worden. Ziemlich. Das war für sie keine Vorstellung, die gangbar war. Genau, von dem her hatten wir auch einen spannenderen Start. Aber für mich, das muss ich auch mal dazu sagen, weil es für manche ja auch, die hing am Atemgerät am Anfang und so weiter. Das sieht vom Bild her natürlich schwierig aus, aber es war immer irgendwie klar, das ist so, das tut denen gut, denen geht's gut, denen ging's auch immer gut. Da spielt mir meine Rationalität wahrscheinlich ein bisschen in die Karten. Es war für mich jetzt kein schwerer Start. Würden jetzt viele vielleicht anders bewerten und sagen, natürlich war das ein schwerer Start. Aber es war halt, wie es war.
So, ja.
Da bin ich gewohnt, die Sachen halt zu nehmen, wie sie halt so sind. Und tendenziell war es immer zu ihrem Besten. Von dem her für uns vollkommen fein. Und inzwischen sind sie auch entwicklungstechnisch, sieht man nicht, dass es Frühchen sind.
Da guckt, da habt ihr schon schöne Themen, wo ihr reden könnt.
Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich. Sie ist ja auch ein Duracell-Häschen, würde ich sagen.
Julia ist fantastisch. Also die ist aber so lustig, weil ich ja ganz gern nachts wach bin und dann um 2 oder 3 Instagram-Postings mache, so schlaflos im Kessel, und sie sagt, ey, lass es, bringt nichts. Die einzigen 2 Menschen, die in Stuttgart wach sind, sind wir 2.
Du meinst nicht die beste Posting-Zeit.
Ja, dann dachte ich mir, ja gut. Aber jetzt habe ich Lust und jetzt habe ich Zeit. Weißt du, wie ich meine?
Und es passt zum Namen.
Es passt zum Namen, ja, genau. Aber stimmt, im Podcast haben wir über deine Kinder gesprochen, dass die irgendwie Wochen später kommen und dann waren sie plötzlich da.
Bei der Weihnachtsfeier? Ja. Der Micha ist einmal Community-Man. Es gibt ja eine Weihnachtsfeier vom Podcast.
Da die ist jetzt schon terminiert, gell?
Ist schon eingetragen. Da durfte ich sein, was cool war, wo ich mich an 1, 2 Stellen auch schlecht gefühlt habe, weil meine Folge gehört wurde und ich die Gegenfolge nicht gehört hatte.
Wirklich? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Muss ich hier schon offen zugeben. Aber genau da hattest du es, glaube ich, auch anmoderiert, von wegen, dass wir Podcast-Kinder haben, weil das sozusagen
ja, richtig,
in dem Zeitraum
stattgefunden hat. Guck, also ich habe noch keine Ehe zerstört, aber Gut, Kinder geschenkt wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Verkündet auf jeden Fall.
Genau, und was, und das ist jetzt eher so ein Standard, aber es ist einfach, weil es auf Spotify auch eine Playlist gibt. Gibt es einen Lieblingssong, der dich gerade begleitet?
Okay, da würde ich jetzt echt Beirut sagen, Santa Fe, das kann man immer hören und dann wirklich sehr melancholisch werden.
Wird notiert. Da, also es ist so bunt, wie meine Gästemischung ist nach die
Podcast. Ich freue mich auf die Playlist wirklich.
Die gibt's schon, die wird einfach immer nur erweitert.
Ah, okay. Die habe ich jetzt noch nicht gehört.
Also. Sieh mal, das gebe ich natürlich gleich weiter. Und dann, wenn du willst, kann doch eine Serie nehmen, aber eine Buchempfehlung. Was sollten meine Hörer?
Auf jeden Fall ein Klassiker von Michael Nast, Generation Beziehungsunfähig. Das ist wirklich, der hat einfach eine Art zu schreiben, super, kann man schnell weglesen, sind Kurzgeschichten, man kriegt so ein bisschen Einblick in die Berliner Bubble. Oder dann Felix Lobrecht, Sonne und Beton, sind wir auch wieder in Berlin, der quasi ja auch unglaubliche Dinge erlebt hat, der einzige Deutsche in seiner Schulklasse war. Und man kriegt dann, also wenn man das Buch nicht lesen will, dann kann man auch den Film gucken, der guckt sich schnell weg. Man kriegt da manchmal den Eindruck, in manchen Situationen kannst du einfach nicht anständig bleiben. Also sonst wirst du einfach verschlagen. Hm. Manchmal hat man wirklich nur die Option zwischen zwei schlechten Möglichkeiten.
Und da die weniger schlechte zu wählen. Das sage ich auch immer, wenn ich in irgendwelche Konstrukte, wo viel Politik eine Rolle spielt, sei es bei einem Bundesliga-Verein oder so, wo ich sage, boah, ich kenne die Strukturen nicht, aber ganz ehrlich, im Zweifel ist die Sache, die gerade präsentiert wurde, halt die weniger schlechte.
Ja, das habe ich auch schon oft genug erlebt.
So, manchmal denke ich dann so, okay, du kennst nicht alles.
Ja, ich weiß.
Das weiß ich so ein bisschen über die Welt, wo meine Mom arbeiten unterwegs war, gehobene Haushalte, da war dann eben auch schon, wer sich mit wem trifft. Da kann man schon viel rauslesen, wo man sagt, okay, vieles wissen wir einfach nicht. Und vielleicht, solange es zu unserem Besten ist, will ich es auch nicht wissen. So.
Das hast du schön gesagt.
Ja, schön. Schön, dass es geklappt hatte, dass wir so lange geplauscht haben mal wieder, ganz gemütlich. Und die nächste Gästin sozusagen aus der Empfehlung, oh, da muss ich noch ein paar abarbeiten natürlich auch. Du bist ja wieder so eine Doppelnummer, stand auf meiner Gästeliste und auf der Empfohlenen.
Siehst du mal.
Von dem her kann ich zwei Haken machen. Und bei mir darf man im Zweifel aufs zweite Mal kommen, das hat bis jetzt aber noch keiner gemacht. Also ich habe mit ganz vielen habe ich schon eine zweite Folge ausgemacht, aber bisher noch nicht umgesetzt. Das liegt vielleicht an meiner Frequenz des Ausspielens.
Elmar, ich freue mich auf jeden Fall auf jede neue Folge, die du hinkriegst. Und
Die kennst du jetzt schon ein bisschen. Die wird für mich ein bisschen langweiliger.
aber ich meine jetzt nicht meine, jede Folge nach mir, okay, dann wollen wir das sein.
So. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, wir sind raus. Ciao, ciao, macht's gut.